Hallo.
Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts I Can Lux Your Ears. In regelmäßigen Abständen werde ich Tätowiererinnen und Tätowierer einladen, um mit ihnen über ihre Biografie, Arbeit und Kunst zu sprechen. Weiters bekommen alle Gäste die ersten Folgen über jeweils die 7 gleichen Fragen von mir gestellt, die gerade in der Tattoo-Szene von Relevanz sind, um verschiedene Sichtweisen zu diesen Themen zu erörtern. Wenn es euch gefällt oder ihr euren Lieblingsartist supporten wollt, gern die jeweilige Folge auf allen euren Kanälen weiter verbreiten. Die Kontaktdaten sowie die Social Medias der jeweiligen Artists sind immer in der Videobeschreibung unten zu finden. Für die ersten Folgen habe ich mich weiters dazu entschlossen, die Aufnahmeumgebung bewusst intim und reduziert zu halten. Es ist ja in erster Linie mal ein Podcast, der auch ohne visuelle Untermalung gut konsumierbar sein soll. Da ich in meiner DNA bisher eher der Typ des geschriebenen Wortes bin, ersuche ich weiters um Verständnis dafür, dass ich auch ein wenig in die Rolle des gesprochenen Wortes hineinwachsen muss. Danke euch einmal fürs Zuhören und nun geht's auch schon wirklich los mit der ersten Folge. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge und somit zur Premiere unseres neuen Podcasts I Can Lux Your Ears. Es ist mir heute eine besondere Freude, meinen Kollegen aus dem Stichtag, den Claudio Petritsch, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Claudio.
Servus Harry, grüß dich.
Danke. Lieber Claudio.
Danke für die Einladung.
Lieber Claudio, bist du nervös?
Naja, ein bisschen aufgeregt natürlich, ne, weil die Leute erwarten sich da jetzt vielleicht auch, dass man da irgendwie ein nettes Interview zusammenbringt, aber ja. Ich glaube, wir werden das gut hinkriegen.
Ja. Ist das auch für dich eine Premiere oder warst du schon mal in einem Podcast?
Naja, vielleicht in musikalischer Hinsicht, dass ich da vielleicht einmal in ein Review gegeben habe, aber ich sage einmal so in der Form eigentlich jetzt das erste Mal.
Okay.
Deswegen.
Ja, wir werden das schon wuppen. Ne? Und sollte es zu irgendwelchen Verbalinjurien kommen, wäre dann das nachher in der Post-Production ganz konsequent. Schnitt! Und es ist wieder alles gut. So ja, das, lieber ja. Claudio, willst du uns einmal gleich zum Einstieg erzählen, wie kam das alles bei dir? Wie bist du zum Tätowieren gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Gib uns einmal einen kurzen Quick Rundown.
Gut, kurze Zusammenfassung. Die Kreativität war auf alle Fälle von klein auf immer präsent bei mir, wirklich von ganz klein auf. Immer gezeichnet, immer gemalt. Ja, das war halt einfach so meine auch Form, um mich auszudrücken. Also ich glaube, ich habe, bevor ich sprechen habe, kennen schon irgendeine Figuren gezeichnet, um mich irgendwie mitzuteilen. Also es war eigentlich immer schon Form von meinem Ausdruck. Und ja, dann Musikgymnasium gegangen, dann Ortwein Kunstschule gegangen, wollte dort eigentlich die 5-jährige HTL Kunst machen, war damals aber auch schon nicht so interessiert, immer viel zu lernen, sondern eher nur in die Kunstrichtung mich zu bewegen. Und dann habe ich dort Malerei-Meisterklasse gemacht und Keramik-Meisterklasse.
Nach der regulären Ortwein,
genau,
nach der 5-jährigen
hast du die Meisterklasse. Ich bin ein Schulabbrecher, also ich habe keine Matura. Da habe ich jetzt wirklich ein nettes Zitat von meiner Oma, die hat immer gesagt zu mir, siehst, wir zwei haben keine Matura, aus uns ist auch was geworden.
Ja.
Und das...
Oftmals ist eine Matura, ja, sage ich einmal, so gehört zu diesen Formalbildungsabschlüssen, die dann
richtig.
Aber nicht für aussagen.
Ja, für meinen Weg war es, glaube ich, überhaupt nicht essentiell, das durchzuziehen. Aber diese Malereimeisterklasse, das war schon für mich sehr prägend, weil du hast dich da halt einfach wirklich sehr selbst verwirklichen können. Du hast dort einfach Input gekriegt von den Lehrern, du hast wirklich in verschiedenen Mal- und Zeichentechniken und anderen Medien dich halt weiterentwickeln können. Und dann eben in der Keramikmeisterklasse bin ich auf einen Kollegen dort getroffen, der hat da schon zum Tätowieren angefangen. Ja? Also ich war da, glaube ich, gerade 19 oder 20, knapp 20. Und dann hat er halt auch meine Zeichnungen gesehen und was ich sonst so mache eben und hat halt gemeint, ja, das könnte schon auch was für dich sein. Also okay. Das war halt wahrscheinlich auch ein guter Weg für dich, ja. Da habe ich das noch gar nicht so am Schirm gehabt. Also ich habe von Kind an schon immer beim Schwarzelsee so die zubeckten Leute gesehen, damals schon. Das hat mich schon irgendwie auch fasziniert.
Ja.
Aber ich habe da jetzt selber nicht irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich muss jetzt selber viel tätowiert sein oder selber diesen Weg einschlagen. Aber der hat mir das halt dann doch recht deutlich vor Augen geführt.
Mhm.
Und dann habe ich mich doch irgendwie mit dem Thema wirklich zum Auseinandersetzen angefangen. Ja. Und... ja, wie so viele natürlich auch machen am Anfang, kaufst du halt einmal einen günstigen Übungskoffer und dann bin ich halt in meinem WG-Zimmer daheim gesessen, habe das doch alles so professionell wie möglich versucht irgendwie herzurichten und sauber das zu machen und habe mich dann eben selber tätowiert. Und Ja, ich glaube, das hat dann irgendwie gezündet bei mir. Ja.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Weiß man, was aus dem Kollegen damals geworden ist, den aus der Schule, aus der Meisterklasse, der dich da inspiriert hat?
Ja, wir haben dann schon noch Kontakt gehabt, aber es hat sich dann ein bisschen auseinanderentwickelt, aber wir haben dann eben auch gemeinsam uns auf die damalig eben auf die Meisterprüfungen eben zusammen vorbereitet.
Aha, also der ist noch als Tätowierer
aktiv. Soweit ich weiß, irgendwie ist der Kontakt nicht mehr so da jetzt.
Es gibt den und der tätowiert den
Graz. Was ich weiß jetzt auch gar nicht in Graz, aber okay. Er ist dem, ich glaube, auch dem Weg da
treu geblieben.
Genau, okay. So ist es. Okay. Genau. Ja, und ja, wie soll ich sagen? Dann ist eben
Starterkit.
Genau, Starterkit, sich einfach mit der Materie beschäftigt, sich viel informiert und dann ist halt tatsächlich irgendwann die Idee gekommen, ja, vielleicht war das halt wirklich was für mich, ja. Um einfach wirklich sich damit eine Art Karriere eben aufzubauen. Dann war halt der nächste Schritt, sich eben in Studios zu bewerben. Ja, das ist jetzt doch alles schon eine Zeit lang her bei mir. Jetzt bin ich doch so, glaube ich, gut 16 Jahre dabei. Ja, also vor 16, 17 Jahren quasi angefangen. Da reden wir jetzt noch nicht von professionell, aber eben der Anfang war vor gut 16 Jahren. Und dann habe ich mich eben mit einer Zeichenmappe in verschiedenen Studios beworben. Da waren natürlich auch namhafte Geschichten dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das ist, die Namen zu nennen.
In dem Kontext glaube ich nicht.
Ja, eben die gängigen Studios, ein bisschen auswärts, eben auch Innenstadt. Und ja, Feedback war anfänglich noch nicht so gut, weil es noch nicht sehr tattoo-spezifische Sachen waren, die ich gezeichnet habe. Mhm. Es waren eher so meine Ideen, meine künstlerischen, frei interpretierten Geschichten einfach. Und da habe ich dann aber von einem erfahrenen Tätowierer damals ein sehr, sehr prägendes, tiefgreifendes Feedback gekriegt. Der hat dann zu mir gesagt, du musst dich einfach mit Stilen beschäftigen. Du musst einfach lernen, als Tätowierer vielseitig zu sein. Du musst fähig sein, auch mit verschiedenen Stilen irgendwie umgehen zu können. Es muss jetzt nicht ganz genau das sein, aber dass du halt einfach einen Plan hast, was ist Oldschool, was ist Japanese, was ist Maori-Polynesisch, wie entwerfe ich sowas, wie platziere ich sowas am Körper.
Grafisch jetzt ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und genau. Vor allem grafisch auch Tattoos zu verstehen
genau.
Und anlegen zu lernen.
Genau so ist es. Mhm. Ja, ich war dann ein bisschen geknickt, weil das war doch ein bisschen ein Dämpfer damals mit 20, aber ich muss sagen, das hat mir dann den Antrieb gegeben, eben mich wirklich mit diesen Stilen und mit diesem ganzen Drumherum zu beschäftigen. Ich habe dann wirklich damals hat mir noch Tattoo-Magazin wirklich gekauft und habe das durchgeschaut. Ja. Also das macht heute ja auch kaum wer. Es liegt in keinem Studio mehr irgendwo ein Stapel mit die Hefte. Schade, aber es ist halt so.
Ja, es ist einfach der Markt hat das.
Genau.
Inzwischen speziell alles online open natürlich. Ne?
Richtig.
Und das hat klassische Printmedien werden immer mehr vom Markt verdrängt.
So ist es.
Auch genau. In anderen Themenbereichen, Hobbybereichen, so Berufsbereichen. Ne?
Genau. Ja, aber ich habe mich dann wirklich da sehr intensiv beschäftigt, habe mir Arbeiten angeschaut von wirklich auch schon damals die Leute, die wirklich sehr angesagt waren oder wirklich schon lang in der Materie drinnen waren und habe einfach merkt, okay, es liegt mir halt auch, mich mit verschiedenen Sachen zu beschäftigen und habe einfach abgezeichnet und irgendwann kannst du das Abgezeichnete halt auch selber wiedergeben, ja. Wenn du einfach einmal die Stilistik verstehst.
Das ist wie im Japanischen,
genau.
Da hat mir ein bekannter Tätowierer erzählt,
ja.
Im Prinzip bei den japanischen Meistern, da ist es so, dass der Schüler Jahre oder Jahrzehnte nur den Meister kopiert im Prinzip und dann somit in seine Fußstapfen tritt. Da ist es gar nicht erwünscht von Meisterseite, dass der irgendwie ansatzweise kreativ ist oder sich selber einbringt, sondern da geht es nur in der Tradition ums Meister kopieren.
Und das ist natürlich auch wirklich sicher nicht einfach, da sich selber da dann so zurückzuschrauben und irgendwie das zu kopieren hauptsächlich. Aber ich glaube, das hat den einen Grund, das habe ich halt auch in der Kunstschule gelernt, zuerst fangst du mal an mit dem ganz genauen Schauen.
Ja.
Da tun wir noch gar noch nicht zeichnen, sondern wirklich, wie schaut das aus, wie ist der Schatten von dem Glasl und die Reflexion, wie schaut ein Totenschädel wirklich aus? Nicht so, wie stellst du dann da jetzt vor, und dann machst du es halt irgendwie, sondern wirklich das ganz genau studieren, anschauen und dann versuchen, das wirklich so
analysieren genau. und Dinge zu erfahren lernen, genau. wieder aus der Perspektive des Grafikers, Malers, genau. Künstlers, wie auch immer.
Ja, genau. Ja. Und anhand dessen, dass ich mir halt diese Magazine eben angeschaut habe, oder auch damals war ja auch YouTube schon da, dass man sich halt irgendwie Videos angeschaut hat. Beispiel war auch prägend für mich damals der Paul Booth, der halt damals auch wirklich schon super diesen düsteren Black and Grey Stil eben gemacht hat. Habe ich absolut faszinierend gefunden, wie man auf der Haut so Airbrush-mäßige, sanfte Schattierungen mit viel Kontrast eben zusammenbringt. Also ich habe natürlich alles aufgesaugt wie ein Schwamm und das ist, glaube ich, bis heute, man muss total offen bleiben, ne? Und also diese Haltung von damals hat sich eigentlich jetzt nicht wirklich verändert bei mir. Ja. Genau. Ja, und dann, was kann ich noch sagen? Ja, dann habe ich eben einen Platz gefunden in einem Studio und habe dort zumindest meine ersten Erfahrungen wirklich auch praktisch machen können, habe eben Freunde tätowiert, damalige Kollegen aus der Ortweinschule, die da relativ schnell Vertrauen zu mir gehabt haben, was ich auch, ja sehr nett gefunden habe. Also da haben sich viele gleich einmal anvertraut. Und ja, und dann irgendwie muss man mal seine ersten Schritte gehen, natürlich in der Materie.
Na klar. Ne?
Und ja, genau, das einmal so bis hierher.
Warst du damals stilmäßig eigentlich auch schon eher in diese Blackwork, düstere Darkart, jetzt abseits von Ballpuff-Richtung? Oder hast du mal probiert, wirklich am Anfang, werden ja wahrscheinlich die Bekannten, die zum Tätowieren kommen, sind Wünsche an dich herangetragen haben, da war natürlich ja dann eher dieses
Dienstleister-Streetjob-Mentalität,
weil du ja dann auch alles machen hast.
Absolut.
Was ja zum Lernen ein Traum ist. Ich sage immer, es ist ganz eigentlich, wichtig, sollte man wichtig vielleicht sogar 10 Jahre in einem Streetjob arbeiten, bevor man sich dann in irgendwie Private Studios zurückzieht.
Wäre so wahrscheinlich.
Weil lernen kann man unglaublich im Streetjob, weil man eben nichts ausspart.
Also dazu kann ich definitiv sagen, ich habe wirklich alles gemacht, ja, also von irgendeine kleinen Schriftzüge bis hin zu Hundepfotenabdrücke oder weiß ich nicht, ja, einfach alles.
Namen,
Daten, ja, Blumenrankerl.
Butter und Brottatus.
Alles, einfach und auch wirklich immer versucht, einerseits, du möchtest natürlich auf die Kundschaft eingehen, aber wenn die Idee vielleicht nicht optimal war, habe ich es schon auch immer schon für wichtig gehalten, dem Kunden zumindest ein, zwei andere Optionen aufzuzeigen, weil man halt das Gefühl hat, das könnte vielleicht anders ein bisschen schöner dann sein in der Umsetzung. Also ich finde, damals war es immer schon wichtig und das gilt auch bis heute, der Kundenwunsch oder der Wunsch des Kunden ist immer zu respektieren,
ja, in erster natürlich
Linie. Ja. Und dann kann man mal sein Feedback geben und die Leute sind natürlich immer froh über ein Feedback oder eine ehrliche, konstruktive Meinung von einem Tätowierer.
Sehr, sehr viele, also die meisten eigentlich.
Ja,
definitiv. Und wenn man ihnen dann verspricht, dass man was besser hinbringt, wie das, was sie visioniert haben,
ja,
dann ist das ja nur gut und rechtens für die meisten.
So ist
es. Eigentlich auch ein bisschen Aufgabe des Tätowierers, die Leute, die vielleicht da jetzt nicht so die Ahnung von der Materie haben, da an der Hand zu nehmen und gemeinsam diesen Weg zu gehen.
Genau. Also das war für mich damals absolut in Ordnung, wirklich alles Mögliche zu machen. Und dann eben nach ein paar Jahren, sage ich mal, da ist dann vielleicht nach 3-4 Jahren war dann bei mir auch ein bisschen der Weg schon geebnet für die Selbstständigkeit. Ja, da ist es dann etwas nischenhafter geworden. Ja, also dann ist nicht mehr alles so gefragt gewesen bei mir, sondern dann haben die Leute irgendwie schon gemerkt, okay, der Claudio geht eben ein bisschen mehr in diese und diese Richtung und haben sich dann auch eben aufgrund dessen bei mir gemeldet, eben. Mich hat dann eben diese Dotwork, Ornamental, Mandala-Geschichte dann wirklich auch sehr zum Interessieren angefangen und dann eben auch die.
Ist nicht zu übersehen, wenn ich das jetzt so sagen darf, ne?
Natürlich, also das ist halt das, was mir halt selber auch bis heute am besten gefällt oder wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir am besten oder ist irgendwie noch irgendwo noch zeitlos.
Ja,
zeitlos ist immer so ein bisschen ein Begriff, gell, was ist jetzt wirklich zeitlos. Man sieht ja auch, dass Dinge auch wiederkehrend sind, ne? Jetzt Beispiel Tribal oder so eine Geschichte. Also es wiederholt sich ja auch alles. Es kommt vielleicht nur in einer anderen Form ein bisschen zurück, gleich wie Nordic Style und so weiter. Aber ja, und dann, ich sage einmal, habe ich ein gewisses Fundament einfach gehabt. Ich habe mich mit verschiedenen Stilen einfach auseinandergesetzt und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, okay, jetzt wird es aber Zeit, sich ein bisschen mehr zu spezialisieren.
Ja.
Und das war dann.
Gab es da irgendwelche Leute, die dich besonders inspiriert haben auf der Reise in diese?
Ja, natürlich, Geschichte? Auf alle Fälle.
Wobei ich ist es ja heute keine mehr, aber vielleicht vor 10, 15 Jahren war es doch noch ein bisschen avantgardistischer,
wenn man
das so sagen kann.
Und neuer, ne? Also, was ich definitiv unbedingt sagen muss, ist natürlich damals noch mehr Facebook-Zeiten, wo Tätowierer auf Facebook auch noch mehr aktiv waren. das erste Mal dann die Arbeiten vom Gerhard Wiesbeck gesehen, mhm, und das war für mich einfach, okay, was ist das?
Dieser, ja, also, Wow-Effekt sozusagen.
Backpiece und komplette, einfach so Body-Konzepte, das hat man jetzt auch noch nicht so viel überall gesehen, gell? Und dann eben auch Tätowiermagazin und eben, also da war er sicher, ja, war er ja drinnen, aber ich habe eben dann die Arbeiten auf Facebook gesehen und es war so ein ganz ein spezieller Moment, an den kann ich mich wirklich noch wirklich zurückerinnern. Ich habe das gesehen und habe in der Sekunde gewusst, da muss ich hin. Ja, also das war irgendwie ja, eine spezielle Geschichte, wie ich das gesehen habe. Und dann habe ihn dann auch wirklich gleich angeschrieben. Da war ich selber noch jetzt nicht so viel tätowiert. Ja, also da habe ich den einen Arm gehabt, der war ja früher bunt und so ein, zwei Kleinigkeiten. Und ich habe gewusst, also ich glaube, das ist für mich irgendwie, das fasziniert mich, da möchte ich irgendwie hin. Habe mir dann einen Termin ausgemacht bei ihm, bin da nach Landshut rausgefahren mit dem Zug. Und dann habe ich mir eben, dann habe ich dort die erste Sitzung bei ihm gehabt. Das war dann wirklich der ganze Unterarm in einer Sitzung. Und da habe ich dann gewusst, okay, das ist jetzt richtiges Tätowieren. Ja, ja. Also ja, das war auch so ein krass prägender Moment irgendwie, in, da irgendwie mit den jungen Jahren, in denen ich da noch war. Also erster Termin, weiß ich nicht, was ich war, 23 maximal.
Okay.
Ja, und dann lass du das dort machen und saugst diesen Input auch auf irgendwie und das war also ganz prägend, ja. Und dann habe ich einfach gewusst, okay, da möchte ich bleiben, da möchte ich mich mehr tätowieren lassen. Also das war allein, was ich bei dem einen Arm für mich selber gelernt habe, das ist unbezahlbar.
Ja, ja.
Also für mich waren diese weiterführenden Sitzungen dort bei ihm vor allem wirklich auch oft wie ein Studium oder wie ein Seminar und natürlich auch ein super Austausch und ja, bin ich bis heute sehr dankbar. Ja,
wobei man gerade am Unterarm, man kann ja perfekt beobachten und zusehen.
Genau.
Und wenn das immer ein netter, also, netter Artist ist, der dir da gegenüber sitzt, gibt er da vielleicht manchmal sogar den einen oder anderen Tipp da.
Ja, absolut. Es ist dann irgendwann nicht mehr nur so reine Kundenbeziehung gewesen, sondern ein bisschen freundschaftlicher, ein bisschen mehr kollegialer. Und das habe ich natürlich sehr zu schätzen immer gewusst. Und dann ist er nach Berlin gegangen. Dann war ich auch in Berlin, da in dem Studio Blut und Eisen. Auch ein super renommiertes Studio mit wirklich ja, außerordentlich
talentierten Leuten. Ja, europaweit Leuten, immer für die Blackworks Pionier ja, sozusagen, wenn man das so sagen kann, ja.
Dann über diese Connection halt auch irgendwie hat den Stefan Halbwachs eben auch entdeckt, also um den auch noch zu erwähnen, der hat eben auch da meine Beine gemacht, Gerhard hat meinen ganzen Oberkörper gemacht, die zwei kennen sich ja auch gut, haben sich ja auch viel tätowiert gegenseitig oder der Gerhard den Stefan viel. Und ja, ich habe mich in dieser Bubble immer sehr wohl gefühlt, weil die Leute super nett sind, sehr sozial, empathisch, aber machen trotzdem so brachiale Tattoos, ja.
Ja.
Und das hat mich einfach fasziniert und ist, glaube ich, bis heute ja, etwas, wo ich mich immer gern an diese intensiven Sitzungen halt auch zurückerinnere. Ja, also es waren schon harte Momente auch dabei, ja, wenn man sich da die Rippen tätowieren lässt, stundenlang, mit einer 35er Magnum, den Kollegen wird das jetzt eh was sagen, ja. Ja, also bin ich froh, dass ich es durchgezogen habe. Ich weiß halt nicht, ob ich es jetzt da mit dem jetzigen Leben, was ich habe, ob ich die Energie und das überhaupt die Zeit noch für das hätte. Ja. Also ja, ich bin froh, dass ich das so von Anfang 20 bis Ende 20 so weit durchgezogen habe.
Man ist einfach schmerzbefreiter,
wenn man, genau, wenn man jünger ist. Und man hat noch nicht so, man ist noch nicht so eindeckt im Leben oder einteilt, man hat auch noch mehr die Muße, sowas zu machen oder das einfach auf sich zu nehmen. Ja, ja,
natürlich, natürlich.
Und wie gesagt, das kann dann halt keiner mehr wegnehmen. Ne? Das ist halt.
Wobei ich muss sagen, ich beobachte im Studiobetrieb im täglichen Jahr, dass du sehr, erstens einmal sehr viele Kunden hast, die gezielt wegen deinen Arbeiten und deinem Stil zu dir kommen.
Ja.
Und die sind aber durchaus auch in unserer Alterskohorte anzufinden.
Stimmt. Was
ich so beobachtet habe die letzten Monate.
Wundert mich eh auch sehr oft.
Großartig.
Ja, absolut, bin ich absolut dankbar. Also vielen Dank an alle für den super Support und die Hingabe und die Motivation. Das ist nicht selbstverständlich, auch vor allem in der heutigen Zeit. Gell? Also Wahnsinn, was da die Leute auch wirklich bereit sind, auf sich zu nehmen und diese ja, intensiven Sitzungen auch wirklich dann machen. Gell? Und ja, sehr.
Wobei es ist mal sehr immer so Symbiose zwischen erstens einmal guter Arbeit beim Tätowieren und dann auch ein bisschen dieser Wohlfühlfaktor, dass man sich menschlich beim Tätowierer gut aufgehoben fühlt. Und
absolut,
ich habe bei dir auch das Gefühl, dass du den Arbeitsraum, in dem du bei uns im Studio beim Studio jetzt bist, dass du den wirklich, wirklich sehr schön und sehr nach deinen Vorstellungen gemütlich eingerichtet hast und da
ja.
schon so eine Art Wohlfühlplätzchen für deine Kunden geschaffen
ja.
hast, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Und das, ich merke das auch, wenn ich mit deinen Kunden spreche, da kommt immer, da kommen gute Vibes.
Danke, das gefreut mich. Ja, also, danke für die Rückmeldung. Das ist tatsächlich an mir wirklich ganz, ganz wichtig selber. Gell? Also wirklich dieses, du verbringst ja auch viel Zeit dann mit den Leuten, hast intensive Sessions und ich glaube, dann ist es umso wichtiger, dass die Leute dann trotz dieses Schmerzes und diesen Umständen sich dann aber trotzdem wirklich wohlfühlen und so ein bisschen, ja, ein bisschen ein Heimkommen-Gefühl auch haben und nicht irgendwie sich denken, ja, hoffentlich bin ich da bald wieder draußen beim Tempel, sondern das soll schon wirklich Spaß auch irgendwo machen. Das ist ja auch, die Leute nehmen sich da ja oft wirklich die Zeit auch wirklich gezielt oder müssen sich auch freinehmen für so eine lange Sitzung und deswegen ist es mir umso wichtiger, dass die Leute da wirklich eine sehr gute Zeit trotz allem haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich das Gefühl habe, die fühlen sich wohl. Ne? Und dann kannst du natürlich als Artist auch viel besser auf den Leuten arbeiten, ne? Wenn das Setting einfach passt.
Ich könnte jetzt polemisch sagen, ohne dass du es groß inserierst auf Social Media, du hast einen Safe Space geschaffen für deine Kunden, wenn man so will. Man könnte das auch ohne große Worte als solchen bezeichnen, um dem Zeitgeist zu entsprechen. Ne?
Absolut.
Was aber vermutlich für Leute wie die oder mich immer schon selbstverständlich war, versuchen, den Kunden einen Raum und dann eine gute Zeit zu geben.
Richtig.
Ohne das jetzt so explizit zu erwähnen, die ganze Zeit.
Genau.
Ich so sollte es sein eigentlich.
Das sollte eigentlich, wie du sagst, das sollte eigentlich ziemlich selbstverständlich sein. Heute wird es vielleicht oft ein bisschen extravagant hervorgehoben. Oder so Wörter wie Safe Space, aber ja, in Wahrheit geht es ja wirklich darum.
Ja, ein guter Tätowierer gab seinen Kunden auch schon vor 20 Jahren einen Safe Space.
Genau, so ist es. Ja. Und deswegen.
Wenn man arbeitet mit Menschen, Endes hat man als Tätowierer seinen Kunden und Menschen viel zu verdanken und dementsprechend wird man sie dann auch so behandeln. Ne?
Absolut. Man geht ja mit den Leuten dann ja wirklich wie so, man packt ist vielleicht das falsche Wort, aber man geht irgendwie da ein Bonding ein, ja, miteinander, wenn Leute, ich habe ja teilweise auch Kunden, die kommen dann jetzt seit 14, 15 Jahren immer noch, ja, also es ist bemerkenswert, vielleicht waren sie einmal woanders, vielleicht haben sie sich einmal wo was anderes machen lassen, ist völlig in Ordnung, die Kunden entscheiden ja, was mit ihrem Körper passiert.
Natürlich, natürlich.
Und als Tätowierer, die Tattoos, die man macht, die gehören einem ja nicht, ja, also man macht das ja wirklich für die Leute und trotzdem ist mir aber immer wichtig, es muss mir selber auch wirklich taugen, was ich mache, gell? Also zu sehr verbiegen möchte ich mich nicht, ich sage auch ehrlich, wenn es jetzt von der Stilistik einfach für mich nichts ist oder wenn ich weiß, ich kann es auch nicht gut umsetzen, bin ich ja so ehrlich und sage das. Ich empfehle auch Leute gerne woanders hin. Genauso kommen aber auch so Leute zu dir, ja, wenn einmal ein anderer sagt, du schau vom Stil her, schau vielleicht einmal dorthin. Also ich finde, wir sitzen alle irgendwie ein bisschen im selben Boot und sollten auch versuchen, da eine Community aufzubauen oder jetzt im Raum Graz. Es gibt viele Studios und irgendwie ich will gar nicht dieses Konkurrenzding zu sehr hervorheben. Ich finde, ja, darf ruhig auch ein bisschen freundschaftlich auch sein mit anderen Kollegen.
Also ich habe überhaupt kein Problem damit, einen Stammkunden einmal zu einem Kollegen, natürlich zu geschätzten, wo ich weiß, natürlich. Die bringen die bestmögliche Arbeit zu schicken. Genau. Und es war eigentlich auch immer so, wenn der Kunde ein bestimmtes Tattoo dann wollte, ist er zu dem oder derjenigen gegangen, hat sich das abgeholt und ist dann wieder für quasi die Haus- und Hof-Tattoos zurück zu mir gekommen.
Perfekt, was will man mehr? Ja. Also und ich finde, das ist einfach total wichtig, dass man da offen bleibt und miteinander eben ein bisschen eine Kommunikation pflegt und sich einfach austauscht. Also ich finde, der Austausch ist etwas, was einfach absolut wichtig ist oder einfach wichtig bleibt. Und selbst wenn man dann sich schon irgendwie weiterentwickelt hat, aber man muss immer offen bleiben, finde ich, auch für konstruktives Feedback, eben auch von einem Kollegen oder eben von jemandem, der vielleicht sogar 10 Jahre noch länger tätowiert als man selber. Also einfach offen bleiben und oder eben auch mit anderen Kollegen sich austauschen. Ne?
Wir waren ja jahrelang mit diesem ÖTPV, diese Österreichische Tätowierer- und Piercer-Vereinigung, mit dem Verein waren wir eigentlich auf einem guten Weg, nur hat sich das dann mit Corona eigentlich immer mehr...
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen aufgelöst, aber es ist halt wieder jeder seine gegangen, aber immerhin haben wir es geschafft, doch einige Dinge bei der Wirtschaftskammer und beim Gesetzgeber in der Zeit zu reformieren, beziehungsweise Der großartige Erich Mehnert ist in Wien inzwischen sogar Bundesinnungsmeister für die komplette Innung und ist ein Tätowierer und der tut wirklich sehr, sehr viel für die Szene an dieser Position.
Sehr wichtig, also da war's für absolut.
Was. Wobei ich muss sagen, ich habe es auch zu Vereinszeiten nett gefunden, wenn man sich 3 oder 4 Mal im Jahr irgendwo getroffen hat in der Steiermark oder in Wien und dann eben einfach am Nachmittag oder abends bei gutem Essen und Trinken zusammengesessen ist und sie durchaus auch technisch und fachlich hat austauschen können. Also es ist, Kommunikation
super,
ist nicht verkehrt.
Absolut. Ich kann mich erinnern, ich war da, glaube ich, leider eh nie dabei, aber ich kann mich erinnern, damals noch zu meinem damaligen Studio High Frequency Zeiten, da
gab es immer öfter wieder mal Nudging von mir wahrscheinlich, weil immer wieder per Mail die Studios
sind. Ja, vielleicht habe ich mich auch nicht so traut. Gell? Ich war ja damals, muss ich auch sagen, ich meine, wir Künstler sind ja oft auch so unsichere und introvertierte Menschen und ein bisschen vielleicht auch scheu vor irgendeine neuen Geschichten oder so. Also das kann ich nur aus meiner Perspektive sagen. Ich kann mich an das erinnern, dass ich da tatsächlich eine Einladung bekommen habe.
Mehrere. Ich war ja Schriftführer und habe es gekriegt.
Also war die wahrscheinlich heutzutage offener dafür. Ja, definitiv, gell? Muss ich auch ehrlich sagen.
Ja. Wobei Kommunikation, ja, das war ja unter anderem auch jetzt mein Motto, deinen Podcast zu starten, weil ich möchte da schon schauen, dass ich guten österreichischen und in der ersten Staffel, wenn man das so nennen kann, einmal klein anfangen in Graz, guten Artists die Stimme zu geben.
Ja.
Dass da sich ja jeder vielleicht, der sich nicht persönlich kennt, voneinander, dass man sich da ein Bild machen kann einmal und natürlich auch für Kunden, dass das interessant ist, vielleicht einmal deine Biografie da quasi aus erster Hand zu erfahren. Man kann sich besser ein Bild machen, sich vorstellen und seine Kunst.
Ja,
und volle Fälle, dementsprechend, ich habe ja jetzt, das ist dann quasi der zweite Teil vom Podcast, da gibt es in jedem Interview in der ersten Staffel die 7 gleichen Fragen, dass jeder Artist einmal seine Sichtweisen. Fragen ist vielleicht der falsche Wort. Laut, ich gebe Themenkreise vor, über die wir reden.
Ja.
Und dann kann man doch sich ein Bild machen, wenn man da 12 Folgen sieht, wie verschiedene Leute verschiedene Zugänge zu verschiedenen Themen haben. Und
auf alle Fälle, ich denke, gewisse Themen werden wahrscheinlich, werden die Meinungen ähnlich sein. Bei manchen Geschichten wird es vielleicht sogar sehr weit auseinander gehen, aber ich glaube, darum geht es ja auch, die Vielfältigkeit da einfach jetzt auch zu zeigen in der Szene.
Und ich habe natürlich auch versucht, die Fragen so aufzubauen, dass sie für Tätowierer sowie auch für Kunden gleichermaßen interessant sind und man da durchaus einen Einblick ins Tätowieren vielleicht ein bisschen bekommen kann, wenn man am anderen Ende der Nadel sitzt und jetzt nicht der Tätowierer ist. Also es sollen eigentlich in dem Podcast, wenn ich das so sagen kann, alle recht gut unterhalten werden, die irgendwie an unserem Handwerk, an unserer Kunst und Materie interessiert sind. Ne?
Sehr gut,
Und schauen wir mal, was es bringt mit Vernetzung.
Auf alle Fälle.
Und so. Ich möchte auch noch anmerken, unter dem Video findet ihr dann die genaue Linkkette von allen Kanälen, die der Claudio im Internet bespielt, Social Medias und Sonstiges. Also dort könnt ihr dann jederzeit in seine Galerien schauen, ihm Nachrichten schicken, Anfragen, Bejubelungen, Beschimpfungen, wie auch immer, alles unter dem Video verlinkt.
Sehr gut.
Ja, lieber Claudio.
Ja.
Wie schauen wir aus? Fangen wir an.
Ja,
ans Eingemachte zu gehen.
Das war jetzt, glaube ich, ausreichend.
Gibt es irgendwas, was du sagen möchtest oder vielleicht über dich selber oder erwähnen möchtest?
Ich denke,
Schuhgröße, Gewicht, Vorhautverengung?
Nein. Eher nicht.
Okay.
Ich denke, es war ausreichend an Informationen. Jetzt einmal zu meiner Person oder zu meinem Werdegang.
Ja.
Und deswegen bin ich sehr gespannt auf deine Fragen.
Jetzt. Ja gut, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. In den letzten Jahren ist ja medial und gesellschaftlich immer sehr viel von Nachhaltigkeit die Rede. Ne? Mhm. Die Nachhaltigkeit dort, die Nachhaltigkeit da, dies, das, Ananas. Und bei uns geht es natürlich auch mal um Nachhaltigkeit.
Ja.
Wobei natürlich im Kontext mit Tätowierungen. So in den letzten Jahren beobachte ich immer mehr, dass Tattoos gestochen werden.
Ja.
Wo ich persönlich noch doch 17 Jahren tätowieren und mich selber über 30 Jahre tätowieren lassen und auf mir ja sehe, was funktioniert und was weniger gut funktioniert. Da werden teilweise Tattoos gemacht, ganze Landschaften werden auf Kreise mit 4 cm Durchmesser komprimiert oder Porträts in Münzgröße gestochen, was vielleicht auf einem Medium-Leinwand, Papier und so tiptop funktioniert, aber in der Haut, die dann doch Alterungsprozessen unterliegt und da drinnen passieren dann Dinge wie die Zellerneuerung, die Pigmentexpansion in der Dermis. Und da habe ich halt, also es gibt großartige Künstler, die das machen und ich sehe jeden Tag hunderte Fotos auf Instagram oder Videos. Ja. Aber wie gesagt, wenn ich dann eine ganze japanische Landschaft in der Größe sehe, habe ich meine Zweifel, dass die japanische Landschaft in 10 Jahren dann noch gut ausschaut. Also ich befürchte eher, das wird dann... Wenn jetzt ganz polemisch gesagt, wie er auf Platz der Müllbeutel im Rinnstein ausschauen. Und jetzt wollte ich dich dazu fragen, wie du zu dem ganzen Thema stehst und vor allem, wie du gutes für dich Thema, versuchst, Tätowierungen nachhaltig anzulegen und auch, dass eine Tätowierung als Tätowierung insofern funktioniert, weil ja doch dieses für immer eine Bedeutung hat. Und wenn sich heute ein 20-Jähriger tätowieren lässt, dann sollte ja, möge es ihm vergönnt sein, das Tattoo in 60, 70 Jahren auch noch gut ausschauen oder lesbar in der Haut sein.
Und jetzt wollte ich
fragen, wie du das Ganze anlegst oder an diese Thematik herangehst, beziehungsweise dazu stehst.
Ja, super Thema. Finde ich auch wirklich wichtig, über das so einmal zu reden, weil ich glaube, es wird einfach viel... falsch Information vermittelt oder einfach, es wird anhand von Social Media und diesen kleinen Tattoos, die man dann eben vor allem meistens nur frisch sieht, es wird, glaube ich, einfach ganz falsch transportiert. Eben die Leute glauben einfach, ah super, das geht ja alles, Mandala am Finger, Löwenporträt auf die Finger und so weiter. Schwierig. Also ich finde, eben als Tätowierer hat man einfach die Aufgabe, diesen Faktor wirklich schon mit einzurechnen oder mit einzuplanen und vor allem, dass man das dem Kunden auch wirklich ganz ehrlich und explizit einfach auch vermittelt und sagt, schau, Tattoos sollten einfach eine Mindestgröße haben und je detailreicher was ist, desto größer muss ich es machen und je kleiner ein Tattoo ist, desto reduzierter und simpler muss es einfach werden, um eben auch wirklich in der Haut über viele Jahre zu überdauern, weil es ist eben kein Ausdruck mit einem Drucker auf einem Papier oder einer Vektorgrafik, sondern es ist einfach wirklich eine Tinte in der organischen Haut. Ja. Und ich glaube, das wird einfach heute einfach gern ignoriert, aus was für einem Grund auch immer. Dieser Trend mit diesen futzig kleinen Tattoos oder wenn ich so Sachen höre wie Mikrorealism und so, okay, ja, das ist dann halt, das schaut dann halt 3 Wochen gut aus und dann schaut es halt wie ein buntes Muttermal aus, wenn es abgeheilt ist. Also ist für mich eine schwierige Entwicklung, ich bin dagegen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Also mein Zugang ist es nicht, wenn Leute meinen, sie wollen sowas haben, können sie natürlich. Der Vorteil ist, sowas lässt sich dann gut covern oder leicht covern. Dann braucht das Cover-up auch nicht zu groß werden. Na, Scherz. Wie gesagt, ich lege meine Sachen so an, dass ich versuche, oder ich habe über die Jahre wirklich versucht zu lernen, weniger ist mehr. Ja, also wenn ich einen kompletten Sleeve anlege, versuche ich einfach wirklich schon mit einzuplanen, was braucht es eigentlich wirklich? Es braucht nicht 10 Patterns und 5 Mandalas und da noch was und dort, weil das hat ja auch keine Wirkung mehr. Ein Tattoo darf ja wirklich eine Präsenz haben, das darf von der Distanz lebendig nur ausschauen und nicht, dass ich da auf 20 cm hingehen muss, aha, was ist das? Ja, natürlich kann man das machen, man darf auch einmal ins Detail gehen und man darf auch ein bisschen überladen was machen, aber ich habe gemerkt, ich fühle mich mittlerweile viel wohler, wenn es einfach ein bisschen reduzierter ist, dass es auch Platz hat in der Haut, um zu atmen, um sich noch ein bisschen auszuweiten und das ist ganz wichtig und ich glaube, das macht uns auch irgendwie dann zu professionellen Tätowierern, wenn wir das wirklich am Schirm haben und den Leuten das so erklären vor allem, dass sie das auch irgendwie nachvollziehen können, weil ne, Kollegen tun gerne mal fachsimpeln und bla 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 und dann merkst oft, wenn ein Kunde daneben ist, ja okay, die haben da jetzt natürlich, wie sollen sie auch ein Konzept jetzt davon haben, ne? Und deswegen versuche ich halt wirklich den Leuten das so zu erklären und nicht, dass sie glauben, ich möchte ihnen ihre Idee ausreden oder es irgendwie manipulieren, sondern wirklich schau, ich möchte dich wirklich aufklären, wenn du möchtest, dass das langfristig eine Qualität hat und dass vor allem du als Kunde dann eben wirklich eine Freude damit hast, weil du investierst Zeit, Energie, Geld und so weiter und ich finde, es soll ja auch dann, weil es ja auch bleibt, permanent auch wirklich eine Freude machen und auch wirklich funktionieren und dass man nach 10, 20, 30 Jahren noch sagen kann, natürlich ist alter ein Tattoo mit einem mit, was ich auch super schön finde auch irgendwo, aber es soll dann auch irgendwie blöd gesagt, ja auch in Würde mit einem Mitaltern
ja,
kennen.
Ja. Wobei bei deinem Stil, der lebt ja davon, dass er plakativ ist und oft sich auf ganzen Körperteilen breit macht, das Konzept. Also da mache ich mir eh wegen ja, der Haltbarkeit jetzt weniger Sorgen im Prinzip.
Richtig, ne? bei dem Stil jetzt genau ja. ist es nicht so das Problem, aber selbst da muss man aufpassen, ja, Dinge nicht zu eng anzulegen oder Patterns dürfen auch wirklich eine Größe haben oder Bold Lines nebeneinander müssen halt auch wirklich weit genug dann auseinander sein, damit es eben nicht auch so ein Gatsch wird dann halt in ein paar Jahren. Ne? Und wie gesagt, das ist wirklich etwas, das lernt man halt auch erst über die vielen Jahre, dass man eben, du hast ja dann erst einen Vergleich, einmal ja. nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, 15 Jahren und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen kann ich nur sagen, ja, lasst euch bitte so tätowieren, dass das auch langfristig funktioniert. Hört ein bisschen auf euren Artist, ja, oder man trifft sich irgendwo in der Mitte und findet trotzdem eine gute Lösung. Aber eben diese zu kleinen Tattoos mag irgendwie jetzt auch ein Trend sein. Ja,
also in ein paar Jahren. Man könnte so sagen, wenn ich dich da jetzt unterbrechen ja. kann, der Tätowierer ist jetzt nicht gierig und böse und will mehr Geld verdienen, wenn er gesagt hat, Tattoo vielleicht ein bisschen größer zu machen.
Deswegen dauert es nicht länger,
wirklich, das dauert ja nicht kostet länger.
Auch nicht mehr. Eben, deswegen,
weil genau. ob ich jetzt einen 7er oder 9er Liner für die Linie nehme genau oder ob so ich jetzt ein 17er oder ein 9er Magnum zum Ausfüllen nehme, die Zeit, die es länger dauert, ist dann relativ...
Genau so ist das. Da geht es vielleicht um eine, ja, lass es eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder wenn überhaupt.
Aber, ne? aber dafür hast du ein Tattoo vielleicht, wo dann doch nach Jahrzehnten noch irgendwas erkennbar ist.
Genau. Einfach, ne? Also eben, ich sehe das als ganz klar als unsere Aufgabe, den Leuten das so zu vermitteln, dass sie es auch greifen können. Und wirklich, die meisten sind dann im Nachhinein wirklich auch dankbar und sagen, hey, danke, dass wir drüber geredet haben. Ich bin jetzt definitiv happy mit dem Tattoo. Und sie sehen ja dann auch selber, okay, das kommt dann schon ganz cool, ja. wenn das doch ein bisschen eine Präsenz hat, ne? Und irgendwie nicht so,
ja. Naja, und vor allem, sie sollte in 30 Jahren auch noch dankbar sein.
Natürlich, ne? absolut.
Und da habe ich so meine Zweifel, ob bei gewissen ja. Größen die Leute dann in 10 Jahren noch dankbar sind, im Tätowierer.
Schriftzüge, ne? Wir haben sie ja im Studio auch hängen.
Ich habe extra welche aufgehängt, oben kopiert, ja. um den Leuten das zu verdeutlichen, was passiert, wenn dann ein fancy Schriftzug von Pinterest mit 4 mm Höhe
genau.
dann ein paar Jahre später unlesbar geworden ist. Aber wie du schon gesagt hast, das ist dann wenigstens easy zum Covern. Ne?
Genau, dann machen wir halt dann was Gescheites.
Also Arbeitsbeschaffung sozusagen, wenn man
ja.
will. Ne?
Ja. Nein, ja, aber wie gesagt, ist sicher Social Media vor allem mitverantwortlich und oder ein bisschen schuld auch dran, dass das so diesen Weg eingeschlagen hat. Ne? Genau. So viel dazu.
Ja, gut. Und um jetzt vielleicht bei der Nachhaltigkeit ein bisschen auch zu bleiben.
Ja.
Ich habe in letzter Zeit eben auch wieder im Internet beobachtet, dass es aus von Amerika ausgehend
ja.
so ein bisschen ein Movement gibt dagegen, dass in letzter Zeit Tattoo-Bedarfsfirmen, also jetzt nicht Tattoo-Supplier, sondern Hersteller von Tattoo-Farben, von Tattoo-Maschinen, wenn die eine gewisse Größe erreicht haben, dass die dann auf einmal von Investoren und Konsortien gekauft und geschluckt werden und da stehen dann Leute dahinter, die eigentlich nur Geld im Sinn haben. Natürlich, klar, ein Investor will ja Investment haben und Geld
natürlich, ja, natürlich, ja.
Und da ist eben dieses Gegen-Movement, was sagt, im Prinzip sollten wir eigentlich schauen, dass wir nur von Firmen, die auch von Tätowierern geführt werden oder die aus der Szene kommen und da was aufgebaut haben für die Szene, Dinge kaufen und erwerben. Ja. Das ist, wie gesagt, bei Maschinen, bei Formen und in Amerika ist da, glaube ich, auch gerade die Thematik, was bei uns auch war. Die wollen dann in Zukunft so bei die $50,000 für ein Farbzertifikat nehmen, die DEA, die dafür das zuständig ist.
Ja.
Ah, die Drug and Food Administration, so heißt es. Die DEA ist was anderes.
Okay,
die auch gewisse Kollegen, glaube ich.
Und
das ist schlicht und einfach für kleine Farbhersteller und Manufakturen nicht mehr leistbar, für eine eine Farbsorte dann $50,000 für ein Zertifikat auszugeben.
Ja.
Und da ist es dann halt leicht hergehen, die Firma kaufen und das als Investorending zu betreiben. Mhm. Und ja, wie siehst du das?
Ja, natürlich auch ein bisschen schade oder auch eine schwierige Entwicklung, dass halt, ich meine, wir haben jetzt eher nicht so wirklich so ein Tattoo-Lobby, es passieren ja dann eh oft so Geschichten, jetzt Beispiel die Farbumstellung, ja, das habe ich relativ, ich meine, das werden wir alle auch schlimm gefunden haben, aber ich habe es krass gefunden, dass uns quasi dann was vorgeschrieben worden ist, ab dem und dem Datum ist dann einfach das und das alles verboten, illegal und so weiter. Also einerseits von dem Aspekt habe ich es krass gefunden, Leute quasi ihre Existenzgrundlage da ein bisschen zu gefährden, weil sie einfach dann wirklich extrem limitiert worden sind in der Auswahl ihrer Materialien. Ja. Das war schon einmal für mich schon sehr heftig, muss ich ehrlich sagen. Oder wenn jetzt einer Colorrealismus macht, leidenschaftlich gern und wirklich davon lebt und dann auf einmal darf er von 30 Farben nur mehr fünf verwenden auf einmal. Ist
eine Katastrophe. Ich
meine, das ist wie wenn du zum Tischler sagst, du darfst jetzt nur mehr von den 10 Sorten Holz 3 verwenden und sonst, wenn du die nicht dran haltest, dann zahlst du irgendwie Strafen oder gehst sitzen oder was auch immer. Also ich habe das ganz, ganz heftig gefunden. Es hat ja diese Petition gegeben, dass das unterschrieben wird. Das war anscheinend völlig wurscht. Es sind ganz viele Unterschriften zusammengekommen, aber das wurde halt total ignoriert. Sie haben das dann einfach gemacht natürlich. Ne? Ja. Zum Glück gibt es mittlerweile jetzt wieder doch sehr brauchbare Materialien. Sind wir natürlich dankbar drüber. Aber die paar Monate, wo wir nicht gewusst haben, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Wir sind ja alle ziemlich in der Luft gehängt. Ja. Und ich habe das schon sehr irgendwie bedrohlich empfunden oder einfach wirklich, ja, sehr als ein einschneidendes Ereignis.
Ja, ja, wobei man da ja, eben in dem Kontext auch nicht außer Acht lassen darf, glaube ich, dass da auch wieder, es ist ja nicht so, dass in der EU in der Früh wieder aufgestanden ist und gesagt hat, heute verbieten wir das grüne und blaue Tattoo-Pigment. Das
sind
ja auch wieder Interessen schon dahinter, ja. und finanzielle Absichten, ja, und das dann in eine gewisse Richtung zu lenken, zu lobbyieren, Gesetze zu ändern. Und da ist eben auch, drängt sich auch der Verdacht auf, dass da eben genau solche Investoren geführten Firmen, ja, Global Player teilweise inzwischen dahinter stehen, die da natürlich ihren eigenen Stuff pushen wollen.
Natürlich, ja.
Und das könnte dann passieren, ne?
Ja, also ich habe natürlich einmal versucht, bei meinen Suppliern des Vertrauens einfach zu bestellen, teilweise, ich habe es auch oft gern gemacht, auch wirklich anzurufen, ja, und wirklich persönlich mit den Leuten dort zu reden und meine Bestellung, ja, aufzugeben und nicht immer nur so unpersönlich. Und natürlich, ich denke, wir sollten alle versuchen, so regional wie möglich, wenn es nicht anders geht, muss es natürlich einmal was von auswärts sein, ist ganz klar. Aber ich würde trotzdem sagen, da muss jeder dann in seiner Eigenverantwortung einfach schauen, wie weit ist einem das wichtig, das zu supporten, das regionale oder auch kleinere Firmen, damit die halt trotzdem noch überleben können und halt nicht nur, weil es bequem ist, halt bei irgendeinem Big Player zu bestellen, weil es halt einfach geht. Es ist halt einfach ein Hauptproblem in der heutigen Zeit natürlich eben die Bequemlichkeit. Es muss schnell gehen, es muss halbwegs günstig sein und ich will mich nicht um viel kümmern müssen, der hat alles, dann kaufe ich es halt von dort. Aber eigentlich schadet man sicher auch denen, die da vielleicht ein bisschen mehr schon Herzblut reingesteckt haben oder wirklich Leute, die auch vom Fach sind. Ne, Beispiel Spulmaschinenhersteller, jetzt nur um kurz auszuschweifen, das ist ganz schwierig geworden für die. Das,
ja,
ist
natürlich, damit kommen wir eigentlich auch schon ein bisschen in den nächsten Themenkreis rein, eben Maschinen, da wollte ich die fragen, ne? Ja. Weil Spulmaschinen gibt es ja doch noch sehr viel kleinere.
Richtig.
One-Man-Shows oder Firmen mit wenig Personal, die das dann wirklich mit Herzblut und Liebe, weil sie eben selber Tätowierer sind oder wollen, zusammenbauen. So ist und genau so. Um die geht es ja eigentlich bei der vorherigen Thematik, dass die halt nicht wollen, dass das einfach nur mehr ein Aktienkurs ist im Endeffekt, am Ende vom Tag, sondern Liebe und Herzblut drinsteckt und eben viele Leute von dem Movement wollen eben genau diese Leute wieder aktiv unterstützen, indem sie bei ihnen kaufen. Ne?
Ja. Also gut, dass es eine Gegenbewegung gibt, natürlich, und ich finde...
Wobei auf der anderen Seite muss ich dem gegenüberstellen jetzt, ich habe vor einem Jahr ist wieder mal eine neue Maschine bei mir fällig geworden und ich habe eine von einem großen, sehr bekannten amerikanischen Hersteller, einem Global Player, wenn man so will, inzwischen gekauft und dann hat mir ein Kollege und du haben wir dann als Reservemaschinen gezeigt, Pen-Maschinen mit Akkus aus China, die genau ein Fünftel kosten, mehr können und offenbar, wie ich gesehen habe, auch langlebig sein können und die Leute haben die teilweise schon ein paar Jahre in Verwendung.
Richtig,
und die haben nichts schlechter tätowiert jetzt wie das Teil um 1.000 Euro. Ne? Also, also muss man auch sagen, in Zeiten wie diesen muss man natürlich als Einzelunternehmer und als Tätowierer auch nachdenken. Und 1.000 Euro für Maschine oder 200 Euro für Maschine und selbst wenn sie nach 2 Jahren kaputt ist und man kauft sie eine neue, ist nicht nachhaltig.
Ja.
Aber hands down in der Realität wird das immer mehr passieren. Und die Chinesen können nicht nur Autos und Fernseher bauen, die können inzwischen auch Tätowiermaschinen richtig gut bauen.
Ist de facto so, ja. Ich sehe das alles auch wirklich als ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, das Optimum wäre natürlich, das alles so zu machen und so nachhaltig wie möglich. Und ist natürlich auch sehr löblich, wenn es Leute machen oder so viel wie möglich es halt da machen. Aber wie du sagst, das geht sich halt auch oft auch nicht mehr aus, oft. Gell? Ja. Also ich habe auch jahrelang mit super tollen Spulmaschinen gearbeitet, die eben in einer Manufaktur wirklich hergestellt worden sind. Und da hast du wirklich einen super Support, einen Service und du kannst das warten lassen. Du hast da wirklich eine Kundenbetreuung. Das ist sehr, sehr löblich.
Das war ein Lifetime-Commitment
bei Spulmaschinenherstellern. Genau, absolut. Ne? Du diese Maschinen pflegst du auch und so weiter. Ich habe da sogar ein Spulenseminar dann gemacht, Spulmaschinen-Workshop
extra. Man kann selber Dinge einstellen, man kann selber Dinge warten, zum Beispiel, wenn ein Kondensator abbraucht oder wenn einmal eine Feder bricht, das kann man sich selber dann richten.
Ne? Genau, aber eben, und dann, jetzt sind wir wieder beim Thema Bequemlichkeit, jetzt ist eben dann, eine Spule ist halt doch kann ein bisschen zickig sein, kann einmal nicht so rund laufen.
Das ist ja wie ein organisches Lebewesen, wenn man so will. Ne?
Bei Vollmond, oder ich glaube, das hast du einmal gesagt, also die Maschinen...
Wie der Mond steht, läuft sie.
Ne? Genau, also die haben teilweise ein bisschen ihr Eigenleben und brauchen halt mehr Zuwendung und Betreuung. Und dann kommen wir eben zum Thema Pen. Ja, das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr etabliert. Ich muss sagen, ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt oder geweigert. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht so dieses, man muss ein bisschen so an der alten Handwerkstradition festhalten. Ja. Und dann habe ich aber gesehen, dass Leute, die ich vielleicht auch schon seit Jahren mitverfolge in ihrer Arbeit und wirklich großer Fan auch von ihnen bin, dann habe ich diese Leute auch halt auf Social Media in irgendeinen Videos gesehen mit so einem Pen. Und da war dann für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich dem Ganzen einfach einmal eine Chance geben. Und dann war eben die Geschichte, dass ich mir eben vielleicht nicht einmal als erstes irgendein High-End-Produkt kaufe, sondern einmal ein bisschen eine günstigere Variante zum Probieren. Muss aber eben sagen, funktioniert wirklich super. Bin ich zufrieden damit. Ich kann so arbeiten, wie ich es möchte. Meine Spulmaschinen werde ich niemals verkaufen. Ich habe die noch immer. Werde ich auch sicher mal das wieder
ist in die wie Hand. Schallplatten, ne?
Genau.
Die gibt man auch nicht her.
Nein, man hängt da schon ein bisschen auch an den Sachen. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das nie mehr benutzen werde, aber ich muss auch gestehen, auch aus Bequemlichkeitsgründen heraus, taugt mir das jetzt doch schon, mit diesen praktischen Pens zu arbeiten.
Mit dem Modulsystem,
man muss
nicht mehr 8 Maschinen herrichten.
Du hast kein Kabel mehr, du kannst teilweise, kannst eigentlich um einen Kunden rundum herum gehen, wenn du mal flexibel eine Stelle mal brauchst. Also es bringt sehr, sehr viele Vorteile und ich denke, man sollte sich halt auch nicht immer vor diesem Fortschritt verschließen. Man darf kritisch sein, man darf sich das vielleicht auch einmal anschauen und abwarten, wie sind die Meinungen von anderen Artists. Aber das war dann eben bei mir der Fall, dass ich gemerkt habe, okay, es scheint dann doch gut zu funktionieren. Und deswegen habe ich mich dann auch dazu einmal entschlossen, das auszuprobieren.
Also steckt nicht der Satan drin?
Nein, definitiv nicht. Und ja, ich finde, ist einfach wieder so eine Geschichte, auch wenn man festhängt an gewissen Gewohnheiten, ja, da sind wir auch wieder vielleicht bei so einem Thema raus aus der Komfortzone und sich einfach einmal trauen, was Neues auszuprobieren und dann aber merken, okay, es ist doch nicht so schlecht, wie man glaubt hat. Gell?
Ja. Nee, ja. Für mich war der große Gamechanger eben, wie die Dinge dann mit Akku gelaufen sind. Also Akku-Pen war für mich insofern großartig. Ich weiß nicht, wie oft in meiner Karriere zuvor mit diesen Clip-Cords die Wasserbecher am Arbeitsplatz umgeworfen.
Du bleibst überall
hängen. Man hat jetzt nicht mehr das Gefühl, an der Leine zu hängen. Man kann sich besser bewegen.
Es ist ein super freies Arbeiten.
Ja.
Es ist einfach...
Und gerade wenn man dann, sage ich einmal, jetzt ganz, ganz böse ein bisschen älter wird und sich eh schon ein bisschen schwerer tut, ist man, wenn man nicht an der Leine hängt, viel freier bei seiner Arbeit.
Und absolut. Also es macht definitiv Sinn.
Schon recht angenehm.
Es macht definitiv Sinn und ich glaube, man sieht jetzt wirklich immer mehr Leute, die eben auf diese kabellosen Akku-Pens umsteigen und natürlich eben aus den genannten Gründen.
Ich habe die böse Theorie, wenn du tätowieren kannst, kannst du tätowieren. Dann kannst du mit einer selberbauten Maschine aus einem Kassettenrekordermotor wenn du einen Kassettenrekorder findest oder
mit
so.
Einer selbstbauten
Maschine. Oder ich habe mal mit einer 20-Euro-Spulmaschine von Amazon aus China, aber wohlgemerkt, vor weit über 10 Jahren habe ich einmal probiert, ein Tattoo machen. Ich habe die Maschine zwar verflucht und wollte es nach 10 Minuten am Gehsteig rauswerfen, aber ich habe es durchgezogen und das hat auch funktioniert. Ne? Aber wie gesagt, das war vor 10 Jahren. Inzwischen stehen die Dinge teilweise technisch um nichts nach. Maschinen, die in Amerika oder in Europa gebaut werden. Ne?
Es das hands Know-how down, ist hands einfach down. Da.
Das ist kein Klumpert.
Richtig, das Know-how ist halt mittlerweile einfach online verfügbar. Und ich glaube halt auch, wenn du einfach wirklich gut bist in einem Handwerk, geht es halt auch mit ein bisschen minderwertigeren Werkzeug, aber umgekehrt eben nicht so. Wenn du kannst jetzt auf 5.000 Euro Gitarre kaufen und wirst deswegen kein Top-Solo spielen, wenn du nicht wirklich gut spielen kannst. Aber wir jetzt in dem Fall mit einer etwas günstigeren Maschine und trotzdem mit dem Know-how und der Routine, die wir haben, können wir genauso gut arbeiten.
Ja, das sage ich auch immer so.
Natürlich, das gute Werkzeug ist immer wichtig, aber es muss jetzt nicht immer dieses ober-high-end gehypte 3.000, 2.000, 3.000, was auch immer Euro Produkt sein. Das macht uns nicht zu besseren Artists. Ja? Das ist vielleicht ein cooles Gimmick oder vielleicht auch ein nettes Arbeitsgefühl. Aber wie gesagt, das muss nicht sein. Es geht mit einem guten, soliden Standard genauso gut.
Letzten Endes wird Pigment in die zweite Hautschicht eingebracht.
Genau.
Und dem Pigment ist das jetzt völlig egal, ob das mit einer 200 Euro oder 1000 Euro Maschine passiert.
Richtig.
Was ein Pigment aber nicht wurscht ist, sondern wie dein Handmovement ist und dein Können,
wie ruhig dein Wissen, deine Erfahrung.
Genau. Keine Maschine um 1000 Euro abnehmen.
Absolut. Deswegen. Und es geht dann schlussendlich um uns auch, ja. So ist es, ja.
Ja, ja gut. Als nächstes beschäftigen wir uns. Ja, ich muss noch nicht den Armin Wolf machen, der dann unterbrochen. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Sehr gut.
Es geht als nächstes, soll es einmal gehen, um den stark reglementierten oder stärker als in vielen anderen Ländern reglementierten Markt und Marktzugang in Österreich. Da auf der Wirtschaftskammer mit einer Gewerbeprüfung, reglementierten Gewerbemeisterprüfung. Und innerhalb von dem Ganzen sind natürlich auch dubiose Tattoo-Schools entstanden. Ich sage jetzt einmal, es ist halt auch da wieder ein Geschäftszweig, hat sich drumherum aufgebaut. Wie stehst du grundsätzlich zu der ganzen Thematik mit Tattoo-Schools und mit allem zu Tode schulen wollen?
Ja, wahrscheinlich ist es etwas, was vom Grundgedanken her ja nett ist, aber in der Praxis halt schwierig und vor allem, wenn dann halt einfach Mordskohle mit was gemacht wird, so dass Leute da irgendwie mit ein paar so Kursstunden abgefertigt werden und dann vielleicht so ein, weiß jetzt nicht, ich war ja in so einem Kurs nicht, ich möchte jetzt da auch nicht zu negativ reden, aber ich glaube halt, ja, vielleicht wird da Leuten was verkauft, was vielleicht einfach noch nicht so ist oder Leute glauben, nach dem Kurs bin ich dann einfach professioneller Tätowierer. Ja. Ich glaube, das ist...
Naja, ich glaube, man muss jetzt unterscheiden. Es gibt Vorbereitungskurse auf die Prüfung von der Wirtschaftskammer. Ja. Natürlich wollten die auch ein Stück vom Kuchen haben, aber dort wird wenigstens gezielt auf die Prüfung hingearbeitet.
Ja.
Und wobei teilweise private Tattoo-Schools und deren Anbieter ja dir versprechen, dass du in einem 2-Wochen-Seminar für meinetwegen 10.000 Euro Tätowierer bist. Ne? Wo mir müde lächeln.
Das ist sehr dreist.
Ich bin noch 17 Jahre tätowieren noch immer ein bisschen als Lehrling. Ne?
Also man bleibt immer in der Haltung auch als Schüler. Gell? Also
sollte man
auch. Für den einen bist du vielleicht Meister, aber du selber bist auch trotzdem immer Schüler.
Ja, und nur so wirst du wachsen können. Egal bei welchen Schaffen. Ne?
Und ich glaube, ich finde es ein bisschen schade, wenn man dann Leuten, die da irgendwie wirklich einen Lebenstraum haben, denen dann quasi da um sehr viel Geld irgendwie eine Illusion verkauft.
Ja.
Und dann werden sie rausgelassen in die wirkliche Alltagsrealität, so mit Studios und so weiter. Und dann auf einmal denken die sich, okay, ich bin da noch nicht ready dafür.
Ja.
Also das ist, wie gesagt, überhaupt da Fuß zu fassen in dieser Branche und so, das ist ja auch nicht das Einfachste. Ja? Also das war ja bei vielen Artists auch immer ein sehr individueller Weg. Ich glaube, vieles kommt einfach mit Eigenengagement, mit sehr viel Hingabe, mit Zuschauen, Analysieren, mit professionellen Tätowierer reden, dafür vielleicht einmal zuschauen, was auch immer. Da gibt es ganz viele Wege. Ne? Aber eben dieses Kurs, habe ich mir auch eben noch nicht so dringlich damit beschäftigt, aber was ich so mitbekommen habe, es wird da, glaube ich, nicht oftmals ganz was Realistisches verkauft. Ja. Und vor allem der Preis ist dann halt schon doch ein bisschen sehr übertrieben, würde ich jetzt einmal meinen. Ja.
Und als Kontrapunkt gibt es inzwischen auch vor allem seit Corona deutlich mehr Online-Seminare, die aber von Profis explizit nur für Profis auch angeboten werden.
Okay.
Aber da denke ich, das könnte doch Sinn machen, wenn ich von einem wirklich Superstar, der guten Tätowierer, als selber erfahrener Tätowierer, könnte man in 3 Tagen schon was assimilieren, oder?
Natürlich. Sehe ich das falsch? Ich denke mir, was ich mir auch, oder ich habe auch schon mit Kollegen über diese Idee geredet, auch von anderen Studios, dass wir vielleicht einmal uns überlegt hätten, so Wochenend einmal so einen Workshop machen mit Leuten, die halt wirklich Ambitionen haben, die wirklich ein Talent haben. Also es fängt einmal mit einem zeichnerischen Talent auch an, finde ich. Und dann kann man sich einmal auch mit der Tätowiermaterie mal beschäftigen, aber dass man halt wirklich gezielt so Workshops
aber macht. Aber schon von Profis für
natürlich,
Profis.
Natürlich, klar.
Weil das,
natürlich.
Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, genau das war eigentlich noch Inhalt von einem Treffen auf der Wirtschaftskammer, 3 Wochen bevor es mit Corona losging, dass wir in Räumen der Wirtschaftskammer dann eben Leute einladen können und dort eben Profis, die dann bei uns auch in der Steiermark Seminare machen. Aber das ist dann leider eben durch die ganze Corona-Geschichte komplett untergegangen und da gab es dann auch nicht mehr Bestrebungen. Aber es wäre ja durchaus vielleicht sogar Geschichte, die man wieder ins Auge nehmen
könnte. Vielleicht könnte man
zusammenarbeiten mit der Wirtschaftskammer, wegen der Räumlichkeiten.
Ja, natürlich.
Dass man sich da dann vielleicht solche Profis für Seminare holt und einladet. Aber man muss das halt alles dann auch wieder professionell organisieren. Wobei da wäre die Wirtschaftskammer eigentlich, die wären eh genau die richtigen dafür. Nur muss man.
Man muss es halt tun, einfach. Genau, so ist es, ja.
Entschuldigung. Da mal.
Ja.
Das Ganze anstoßen. Ne?
Ja.
Also siehst du durchaus als sinnvoll, solche Bestrebungen
von Profis für Profis. Wenn es wirklich von professionellen Leuten mit viel Erfahrung ist eben und die das machen für Leute, die auch schon vielleicht ein bisschen professioneller unterwegs sind, macht es durchaus Sinn. Ja? Oder vielleicht auch für Anfänger. Aber dass man vielleicht Leuten auch wirklich klar macht, diesen Weg einzuschlagen, da gehört einfach ganz viel anderes auch noch dazu im Hintergrund. Ne? Es ist einfach nicht nur cool sein und tätowieren. Und
also neuen oder Jungen, die tätowieren
wohl, meinst du jetzt wieder? Ja, genau. Man vielleicht einfach auch so ein gewisses Mindset transportiert, was das halt wirklich heißt, das wirklich professionell machen zu wollen. Das wird halt oft, man sieht halt online, das schaut alles so locker und easy aus.
Ja, die glauben alle mal als Rockstar da, als Tätowierer.
Dieses
Cat-Van-D-Dingen halt, ne?
Genau, diese aber Sendungen, die suggerieren halt auch wieder ein bisschen so ein Larger-than-Life-American, was auch immer Ding. Die Realität ist eine andere, es ist ein beinharter Job, der viel Leidenschaft braucht und auch wirklich viel Hingabe und ja, auch das, finde ich, sollte man Leuten, die anfangen wollen, ganz klar vermitteln, dass das genauso dazugehört und nicht nur dieses, cool,
Tätowieren. Superstar sein.
Genau.
Also das ist ein bisschen das, was in den 90er und 0er Jahren der DJ war, ne?
Genau, das war halt auch so, da hat man so aufgeschaut, das war
so. Ja, jeder wollte DJ sein, jeder will Tätowierer sein oder whatever, ne? Oder Influencer heutzutage.
Richtig,
oder
wie auch immer, genau. Ja. Aber es hat immer alles seine Licht- und Schattenseiten und ich finde, man sollte den Leuten einfach wirklich ehrlich dann sagen, du, so was das so und so schaut es wirklich aus. Wenn du das langfristig erfolgreich machen willst, dann gehört halt wirklich ein sehr diszipliniertes Mindset einfach dazu.
Nachhaltigkeit.
Nachhaltig. Genau, du sagst das.
Ja, gut, dann kommen wir zu einem Thema, was sicher sehr gut polarisieren wird.
Ja.
Du kannst das jetzt nicht mehr aus der Perspektive eines Studiobetreibers oder Besitzers vielleicht sehen, aber ich werde durchaus eben ich will jetzt nicht sagen anecken, aber lebhafte Diskussionen hoffe ich auslesen damit.
Ja.
Es geht einmal grundsätzlich, es gibt, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr beobachtet, sogenannte Tattoo-Nomaden, die ziehen durch die Welt. Dann bevor es 4 Wochen, bevor sie in einer Stadt für 3 oder 4 Tage aufpoppen, werden Werbekampagnen auf sozialen Medien geschaltet von ihnen. Dann sind es meinetwegen von 5. bis 9. eines Monats in der Stadt und dann kann man sich einen Termin buchen. Die sitzen dann in einem Hotelzimmer oder in einer Airbnb-Wohnung und arbeiten dort dann ihre Termine ab, das online ausmachen. Und dann ziehen sie wieder weiter. Aber da braucht keiner glauben, dass das dort in der Wohnung auch nur irgendwie legal ist, beziehungsweise dass die auch nur einen einzigen Cent an Steuern oder sonst irgendwas abdrücken.
Ich verstehe,
Das ist einmal der eine Ding. Wie siehst du das?
Ich denke mir so, wenn jetzt Leute wirklich offiziell so Guest-Spots machen in Studios.
Das ist was anderes. Ein Guest-Spot in einem Studio ist dann wieder anders zu bewerten, weil das ja da ein bisschen ein Regelwerk hat.
Ne? Das habe ich natürlich immer als äußerst legitim empfunden und auch wichtig, den Austausch. Aber eben so wie du jetzt fragst, finde ich es eigentlich schon eher unverschämt, da jetzt da
abzusaugen,
genau,
sozusagen auf die Art und Weise und dann aber nichts zurückzugeben und sei es in der Form von ein paar Euro Steuern. Ne?
Ich habe das, muss ich jetzt auch gestehen, gar nicht so am Schirm gehabt, aber ja, ist es wirklich so, dass da jetzt einfach ständig
ich kriege immer wieder in meine Timelines derartige Inserate, wenn man das so nennen kann,
eingespielt. Also so
gesponserte wobei Shows. Die meisten in Österreich lassen sich dann halt für einige Tage in Wien nieder, ne? Aber es ist immer das gleiche Schema. Ne? Die Leute kommen von irgendwo her, schauen das da ein bisschen
und absagen. Sehen das schnelle Geld halt dann, ja.
Ja, da wären wir dann eh beim zweiten Teil dieser Thematik eben, aber...
Ja, es ist natürlich.
Guestspot ist natürlich wieder was anderes.
Natürlich. Da
gibt's ja dann doch ein bisschen ein Regelwerk oder eine Zusammenarbeit mit der lokalen Community und Szene, wo vielleicht dann eine Vernetzung passiert oder eben vielleicht ein Austausch mit Fachwissen und Kreativität.
So ist es. Natürlich, wenn das jetzt wirklich so, wie du sagst, stattfindet, dass die sich da irgendwo einmieten in irgendein Hotel und dann dort halt quasi schwarz tätowieren. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Schadet natürlich Leuten, die das offiziell betreiben und einfach zahlen für Miete und Steuern und das Ganze drumherum. Ich sehe mich jetzt nicht als der da jetzt da irgendwie Leute dann aufklatscht irgendwie oder die anzeigt, aber ich glaube, man darf einfach darauf aufmerksam machen, dass die Leute vielleicht da sind und gibt und dass man sich vielleicht als Kunde das einfach überlegen sollte, wo möchte ich mein Geld investieren und...
Könnte ja passieren, dass der in der Wohnung dann mit gesunder Kinderform arbeitet, die bei uns nicht zugelassen
genau sind. Genau so ist es, du weißt ja nicht, was der macht oder was für Materialien.
Da zumindest schlechte Materialien einfängt, wenn auch keine Krankheiten, aber es ist
definitiv
auch keine Regulierung von gewissen Mindeststandards.
Genau so ist es. Also du gehst als Kunde de facto eine Art von Risiko ein, wenn du jetzt einfach da zu irgendjemandem gehst, der das halt da so do-it-yourself-home-mäßig dann auch macht, bist im Endeffekt auch selber schuld, wenn es dann schief geht oder wenn dann irgendwas passiert. In einem professionellen, staatlich geprüften Studio in Österreich, da haben wir ja einmal im Jahr diese Hygieneüberprüfungen. Genau, da
kann man sich sicher sein, dass man sich nichts einträgt.
Genau, also da kann man schon die Gewissheit haben, dass man in guten Händen ist. Und und die Leute haben de facto trotzdem immer die Möglichkeit, sich halt auch vorher zu informieren, wer sind die Leute und so weiter oder was ist das für Studio. Also vor allem in Zeiten wie heute, glaube ich, kann man sich da vorher schon eine gute Meinung einmal einholen. Ja. Genau.
Und dann eben, was du vorher schon angesprochen hast, was ich auch beobachte in den letzten Jahren immer mehr, dass viele Leute teilweise aus EU-Ländern, teilweise aus Nicht-EU-Ländern versuchen, in Märkte zu drängen, in Ländern, wo sie, ich mutmaße mal, dass dort eben vielleicht, es ist jetzt schwer zu sagen, aber die glauben vielleicht, dass in Österreich oder Deutschland noch Milch und Honig fließen in der Tattoo-Branche und dann auf einen doch übersaturierten Markt drängen, anstatt versuchen, zu Hause irgendwie ein Business aufzubauen. Ne?
Ja.
Wie kann man das bewerten? Natürlich, letzten Endes muss man durch seine Arbeit brillieren und
kann dadurch
versuchen, Kunden zu überzeugen.
Ja.
Aber ich bin mir eben nicht sicher, ob es notwendig ist, einen übersaturierten Markt, gerade dort, wo man es regeln könnte, mit Leuten außerhalb der EU da noch weiter zu fluten.
Ne? Ja, natürlich. Also wie du sagst, wir haben schon so viel da. Ja, also der Markt ist größer mehr denn je. Es ist quasi an jeder zweiten Straße jetzt ein neues Studio. Oft kennt man die Studios ja auch gar nicht mehr, wenn die ständig neu aufmachen. Und wenn dann von außen auch nochmal so viele Leute kommen und sich da irgendwie reinquetschen, bringen tut das im Endeffekt kaum was.
Also du siehst das auch durchaus so, dass der Markt schon eine gewisse Art von Übersaturation
hat. Ja, es ist momentan definitiv über den Peak schon drüber. Ja. Und ich finde, jeder sollte dann vielleicht bei sich im Regionalen oder im Lokalen einfach schauen, dass er sich was aufbaut und nicht immer ständig sich wo reinquetscht, wo es ja eh auch schon viel zu viel ist. Und vielleicht sollte man sich dann auch irgendwann die Frage stellen, will ich das eben wirklich? Will ich wirklich diesen Job machen aus einer Passion heraus? Oder ist das nur, weil es halt irgendwie auch gerade so angesagt ist? Und vielleicht wird das auch wieder mal anders in ein paar
Jahren. Naja, wer weiß, einige von diesen sogenannten Corona-Tätowierern werden wieder verschwinden, definitiv. Ne?
Definitiv, ja.
Also, weil sie andere Interessen haben, fangen wir dann, wollen ihnen das Tätowieren auch nicht so wichtig, was ja für einen übersaturierten Markt wieder gut ist eigentlich, ne, für die Leute, die wirklich daran interessiert
genau. sind. Genau, ich denke mal so, man sollte das schon wirklich einmal viele Jahre auch machen oder mal zum Beispiel 10 Jahre. Ja, mach das mal 10 Jahre und dann denkst du, okay, kann ich das nochmal 10 Jahre machen? Also ich weiß für mich, ja, natürlich. Ja. Gell? Und vielleicht dann noch einmal 10 Jahre, wie auch immer. Aber das soll nicht aus irgendeiner Laune heraus sein, so, ach, ich probiere halt mal irgendwie.
Ja.
Dazu hat der Job meiner Meinung nach viel zu viel Verantwortung.
Ja. Und Tradition, halt Kultur genau. und.
Ja.
Es ist jetzt nicht, mache ich halt einmal. Ne? Das ist,
nicht sein.
Tätowieren ist definitiv ein Commitment eigentlich. Oder zumindest richtig. Ist mir das immer so kommuniziert worden. Ne? Und das
Mindset war früher sicher noch mehr vertreten und definitiv. Heute ist es halt ein bisschen mehr so ein, ja, nur mehr so ein, wie sagt man ja, so ein trendy Ding halt.
Naja, bis hin zu, du stehst beim Arbeitsamt in der Schlange, weißt nicht, was du werden sollst. Machen Sie doch eine Schulung zum Tätowieren.
Ja.
Das ist ja
eine schwierige Entwicklung, ja, absolut. Das soll es wirklich nicht sein. Aber ja, ich glaube, es haben dann im Endeffekt eh nur die Leute wirklich Erfolg, die es halt wirklich mit Herzblut und Hingabe machen und nicht eben nur wegen des Geldes heraus. Also Tätowieren ist halt einfach wirklich auch, wie du sagst, so ein Commitment, eine Entscheidung. Natürlich, dass man was verdient, gehört genauso dazu. Jeder muss irgendwie überleben. Aber die treibende Kraft an dem Ganzen sollte wirklich sein, man macht sich selber Freude mit der Arbeit, man kann sich verwirklichen und du machst eben auch für andere was oder machst denen noch Freude mit deiner Arbeit.
Wenn ein Mensch dann am Abend mit einem Lachen bei der Studiotür rausgeht, dann hat man gewonnen. Ne?
Genau so ist das. Und alles andere, der Erfolg oder das Finanzielle, das kommt eh, wenn du die wirklich reinhängst. Ja? Mhm. Aber das geht, glaube ich, nur, wenn du halt das wirklich ernst meinst und nicht einfach nur so, ja, just for fun irgendwie machst. Ja. Genau.
Ja, und aus dem Dilemma heraus poppen natürlich auch in letzter Zeit immer mehr sogenannte Tattoo-Marketing-Experten online auf, die natürlich Einzelmarketing-Beratungen, Firmenberatungen, Wochenendseminare für Marketing und sonstiges anbieten, so wie es das halt eigentlich von diesen drei Buchstaben Finanzdienstleistern oder Plastikschädelherstellern kennst. Also nur teilweise habe ich da angefangen, noch mal ein bisschen nachzuhorchen bei einem, der sich da präsentiert zum Beispiel. Und auf Reddit gibt es dann sozusagen, ich weiß schon, Reddit ist ein ziemlich ein toxischer Kanal und so, aber da gibt es einige doch Kollegen und Kolleginnen, die mit genau dieser Person extrem negative Erfahrungen gemacht haben. Der probiert dann noch ein Einstiegsseminar um 100 Euro, dann auf einmal das nächste Seminar um 3.000 Euro oder Dollar zu verkaufen in dem Fall.
Und versucht die
da wird gegaslightet halt und versucht also nahezu mit Dianetic Scientology-Methoden die Leute in Marketing-Veranstaltungen reinzuziehen.
Also das rein ist nur natürlich auf Kohle jetzt das, machen, aufgebaut. Ja.
Okay. Die erzählen halt das Gleiche, was da dann in Strukturvertrieb, Verkaufsseminaren erzählen oder vielleicht auch teilweise bei Scientology oder so.
Okay.
Also das finde ich schon generell lustig, wie viele Marketing-Experten da einmal aufpoppen in der Branche. Ist dir das auch schon aufgefallen und wie stehst du grundsätzlich zu solchen Dingen?
Vielleicht habe ich da noch nicht so viel den Einblick wie du jetzt in dem Fall, aber ich bin auch einmal angeschrieben worden von so jemandem, braucht man ja keine Namen nennen.
Also es aktiv ist angeschrieben worden sogar?
Tatsächlich, mehrfach sogar.
Wirklich?
Mehrfach sogar, ist auch völlig wurscht, wer es war.
Egal,
Ich habe dann gefragt, okay, um was geht's eben? Und eben, wie du sagst, das war dann eben so ein Marketing-Ding und klar, wir machen das für dich und das und das kostet eh noch so viel und Imagefilm und dann wir Planung und bla bla bla. Und ich habe gesagt, du, danke, sehr nett, ich mache das jetzt schon so lang so, wie ich es halt eben mache und eben auf selbstständiger Basis. Dass ich hab eben zum Ausdruck gebracht, dass ich kein Interesse dran habe, dann hat das noch, glaube ich, ein, zweimal probiert.
Aber das war eine Dienstleistung eher im Sinn von, wir machen Videos für dich und machen oder managen dein Social Media Marketing nicht. Wir machen dich selber zum Marketing-Guru oder war das doch schon durchaus in die Richtung gehend?
Könnte jetzt schwer sagen im Nachhinein. Ich glaube, es war einfach eher so, was dienstleistermäßig ist, dass die das anbieten für Studios.
Ja, weil da haben wir im Studio ja jede Woche kommen von externen Firmen,
genau.
Die das übernehmen wollen für uns angeboten.
Ja, sozusagen. Anscheinend sehen die da jetzt irgendwie auch wieder so eine Nische. Aber ja, ich denke mal, ich mache gewisse Dinge trotzdem lieber selber und habe da wirklich den Überblick drüber. Ja. Und
Ja. Wobei diese Dienstleister, klar, das ist am Markt und dann gibt es, aber ich habe jetzt eher eben Personen gemeint, die dich selber mit so Psychoseminaren zum Spitzenverdiener machen wollen halt. Ne?
Okay, das ist mir jetzt noch
kam,
nicht
kam da so schon irgendwas in der Richtung, oder?
Nicht wirklich sowas unterkommen, muss ich
sagen. So, wenn du mein Seminar buchst, dann hast du für die nächsten 6 Wochen einen ausgebuchten Kalender und dann
ja.
So ein Einstiegsseminar $200, nächstes Seminar $3,000, übernächstes Seminar $7,000 und solche Dinge.
Es ist mir sicher mal so eine Werbung untergekommen, aber ich muss halt ehrlich sagen, okay, ich habe das gesehen und es war für mich eher uninteressant, muss ich sagen.
Ja. Aber ein Markt, der vielleicht sogar übersaturierter Markt, zieht dann natürlich auch dubiose Gestalten an.
Absolut.
Jetzt nicht nur in unserer Branche,
halt, überall so sein. Jeder sieht halt jetzt wieder seine Chance, da irgendwie schnell Kohle zu machen. Oder diese, wie du sagst, auf Instagram, auch zu anderen Branchen, ja, mach den Kurs bei mir und dann wirst du durchstarten und bla bla bla. Ich denke mal einfach, du kommst nicht drum herum, dich einfach wirklich zu bemühen und wirklich ganz selbstbestimmt deinen Weg da zu gehen, und das kann da keiner abnehmen. Da kannst du zahlen jemanden, was du möchtest. Es geht nur mit Eigeninitiative, hätte man
so gesagt. So ist es. Und ich glaube, gerade im Bereich, um da zu springen, auch im Social Media Marketing, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, damit kann man ja selber dann doch durchaus einiges schon auf die Beine stellen und Attacker sein. Weil früher war es also noch vor 15 Jahren oder so, hast du definitiv zumindest wen kennen müssen, der wen kennt, der eine Homepage machen kann.
Richtig, ne? und
ich glaube schon, dass durch Social Media Kanäle Marketing viel mehr demokratisiert worden ist und auch für einzelne Personen machbarer, wenn man sie beschäftigt. Also du bist dieser Geschichte mit Social Media Marketing und so durchaus positiv eingestellt, oder ist es eher was du im Großen und Ganzen am Ende vom Tag, was du sagst, muss man halt machen, ist ein bisschen, nervt es mich vielleicht sogar, und aber um zu partizipieren, muss man halt ein bisschen mitspielen.
Ja, also Social Media eh auch sicher ein sehr großes und wichtiges Thema. Was kann ich persönlich drüber sagen? Ich habe für mich selber gelernt, es ist definitiv mittlerweile unumgänglich, das zu nutzen für sich selber als ein Werkzeug, um sich selber zu präsentieren. Nicht nur die Arbeit, sondern eben auch ein bisschen sich selber. Das war für mich am Anfang ein bisschen ungewohnt und habe ich mich auch nicht immer so wohl dabei gefühlt, muss aber sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt und ich nutze es definitiv für mich, kann das positiv nutzen, muss aber dazu sagen, dass das schon auch da wieder wirklich ein zweischneidiges Schwert ist, und das hat, genauso wie es seine positiven Aspekte hat, hat es aber für mich auch sehr, sehr viele negative Aspekte. Ja. Mhm. Also ich bin, um das so ehrlich zu sagen, ein sensibler Mensch und neige dann schon auch dazu, mir das jeden Tag anzuschauen und auch fange natürlich an, ein bisschen zu vergleichen, und oftmals spürt man sich selber ein bisschen runter, weil man glaubt, die sind alle viel besser als ich, und ja, was machen ich eigentlich und kann ich da überhaupt mithalten in diesem Content-Competition-Ding. Also es gibt Phasen, da hat mich das auch negativ beeinträchtigt, absolut, psychisch. Und ich habe
Druck erzeugt.
Absolut. Man setzt sich dann selber vielleicht noch mehr unter Druck und glaubt, man muss da jetzt jeden Tag den lässigen, souveränen Typen irgendwie vorgeben vor der Kamera oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich mir gedacht, schau, mitspielen ist schon wichtig, aber mach's auf deine Art und Weise. Ja. Sei einfach authentisch. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie einen auf Influencer machen oder so, auf overprofessionell Content Creator. Ich glaube, es geht darum, ehrliche Einblicke zu zeigen, nicht nur das fertige Produkt von einer Tätowierung, weil die Leute haben halt nicht so viel Konzept davon. Du zeigst ihnen einen fertigen Rücken und dann sehen sie das und denken sich, ja, okay, cool, schöner Rücken, haben wir jetzt schon oft gesehen, dass er das macht.
Ja.
Ist jetzt nicht mehr so interessant, gell? Und dann habe ich aber gemerkt, wenn man den Leuten zumindest ein bisschen einen Einblick gibt in seine Arbeit und einfach ganz natürlich, ohne sich da jetzt weiß Gott wie zu verstellen oder besonders cool wirken zu müssen, einfach Alltagseinblicke zu geben in die Arbeit, in die Vorbereitung, oder man sieht irgendwie, was passiert denn eigentlich mit der Schablone, wenn man die da auf dem Körper platziert. Die Leute kriegen einfach mehr Einblick, es wird greifbarer. Es nimmt, glaube ich, Leuten vielleicht auch ein bisschen die Angst vor sowas, weil sie einfach sehen, aha, das passiert irgendwie. Ja, das sind die Arbeitsschritte in dem Prozess. Und da muss ich sagen, das zeige ich mittlerweile ganz gern her,
ja,
weil es einfach Einblicke gibt, ehrliche Einblicke und Alltagseinblicke in die Arbeit, total ungefiltert. Und da muss ich sagen, das ist schon wichtig, ja, auf Social Media, glaube ich, mittlerweile. Und eben auch diese leicht persönliche Note. Es darf jeder, der eine ist halt ein bisschen ernster, der andere ist wieder belustiger, der andere ist halt so. Das soll irgendwie alles miteinander koexistieren dürfen. Aber dieses hochpolierte, overfancy, overprofessionell muss gar nicht sein. Weil ich bin ja kein, weiß ich nicht, Schauspieler oder was auch immer.
Nee, es soll schon authentisch bleiben.
Genau, es soll einfach authentisch sein und du, es muss nicht jedem gefallen. Ja. Und du selber musst nicht jedem gefallen. Du musst nicht immer jedem alles recht machen. Ich glaube, das ist auch etwas, was oft verloren geht. Die Leute haben immer das Gefühl, ja, man muss da jetzt jeden damit abholen und jeden irgendwie beeindrucken. Nein, ich glaube, es geht einfach darum, die richtigen Leute damit anzusprechen. Und das sind dann aber auch die, die, glaube ich, dann eben zu einem kommen, weil das Setting ihnen einfach gefällt. Ja? Und genau wie du sagst, Authentizität sollte im Vordergrund bleiben, auch auf Social Media. Und das, genau, dafür stehe ich ja irgendwie ein,
sage ich mal. Hunde- oder Katzenvideo pro Woche?
Absolut. Also eben, meinen Anton kennen ja sicher viele, begleitet mich auch schon seit 9 Jahren. In den Studios, in denen ich bis jetzt war, also der wird auch hin und wieder mal gefeatured, sage ich mal, ja. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ja.
Genau. Generell, wo wir gerade bei diesen modernen Medien und so sind, KI, bildgebende KI, ist das für dich in deinen Arbeiten überhaupt schon ein Thema? Oder wie,
minimal.
Wie stehst du dazu?
Minimal.
Inspiration für Kunden selber, ja, nein?
Ich finde es so, genau, das ist jetzt auch wieder eine Geschichte. Wir sind jetzt in dieser Entwicklung, ich glaube, man kann das nicht mehr wegdenken. Wir sind jetzt einfach in dieser Zeit angekommen, wo das einfach absolut omnipräsent ist. Und wenn jetzt ein Kunde mit so einem KI-Artwork daherkommt, um mir nur zu veranschaulichen, was er meint.
Inspiration.
Sage ich, super, ich kann mir was darunter vorstellen. Ich kann das natürlich auch stellenweise als Inspiration auch hernehmen. Mir ist aber schon immer noch sehr wichtig, dass ich meinen Entwurf und meine Ideen dann trotzdem selber verarbeite, ja. Und dass ich vielleicht, ich meine, ich arbeite natürlich auch teilweise mit so Referenzen, wenn ich ein bisschen in was Figurativeres gehe. Du brauchst natürlich irgendwas, ne? Ein Gesicht oder irgendein Tier, ob das jetzt aus einem Buch ist.
Oder Hand, und da muss man dann halt
genau.
Auf Finger reduzieren oder erhöhen, je nachdem.
Genau.
Aber Inspiration ja, aber stur KI-Bilder tätowieren,
nein, um Gottes
geht nicht. Wobei ich es ja, glaube ich, bei dir und deinem Stil jetzt eh nicht so, wie es oftmals bei Leuten ist, die einfach...
Ja, also wenn jetzt einer so wirklich ganz...
realistischere Arbeiten machen.
Genau, oder so. Einer, der jetzt wirklich Black and Grey Realismus macht, die werden sich da sicher auch jetzt mehr damit beschäftigen oder zahlen dann vielleicht auch für gewisse Programme, die wirklich super authentische... Sachen generieren.
Ja, wobei man muss immer noch nacharbeiten.
Als natürlich.
Realist, weil eben gewisse Dinge, Perspektiven,
1:1
Schattenwürfe und so, das ist, man muss schon trotzdem
Ahnung richtig.
Von grafischen
absolut. Vorgängen haben. Also man, nur weil es jetzt diese AI-Geschichten gibt, sage ich mal, ist das jetzt natürlich kein Freibrief, dass man sich drauf verlässt und sagt, ja passt, ich bin halt faul, ich drucke mir da jetzt irgendwas zusammen. Irgendein Büdel und
so tätowiert
das. Nein, also wer so, das macht...
Du kannst das als Basis nehmen, aber du musst das immer überarbeiten und optimieren.
Absolut.
Das
ist also ich denke, da wird sie noch viel tun in dieser Nische oder eben in dieser KI-Geschichte, aber man sollte das einfach mitverfolgen, sich anschauen, ja.
Als Werkzeug eher.
Als Tool, um einmal eine Grundidee von etwas zu bekommen, sicher ein legitimes Werkzeug, aber das jetzt nur noch herzunehmen, also das ist halt der Tod für die Kreativität und für die Kunst an sich.
Ne, also wie ja, aber auch, sie wird Künstler, hands down, sie wird Kunst, Künstler wird sie nicht ersetzen.
Niemals,
Es hat ja der Fotoapparat nicht die Malerei ersetzt. Ne?
Genau so ist es. Es ist ein weiteres Medium, aber es wird immer Leute geben, die halt dieses wirklich handgemachte, immer bevorzugen werden. Ja.
Ja. Und naja, wenn ich ein gemaltes Bild von einem Künstler will, klar kann ich mir dann mit KI das machen und dann als Kunstdruck ausdrucken und aufhängen, aber es ist jetzt kein gemaltes Bild, was ich als Wertanlage oder als Stück Kunst erwerben werde.
Richtig.
Ne? Ist es definitiv nicht.
Genau so ist es.
Weil eine bekannte Grazer Kaffeehaus Bäckereikette hat jetzt mit so KI-Images geworben. Ne? Die Resonanz war überschaubar positiv im Internet und der diese Images erstellt hat, ist dann vom Firmeninhaber als KI-Künstler beworben worden. Sorry, ich gebe beim Prompten bei einer bildgebenden KI 4 Worte ein und kriege das gleiche raus. Bin ich dann auch KI-Künstler?
Also,
wird schon etwas bizarrer.
Da muss man dann die Grenze wirklich ziehen und sagen, ja. Sorry, das ist jetzt kein Künstler. Ja, ist auch etwas, was in der Musik leider immer mehr passiert, ne, dass halt Leute da so KI-generierte Musik erstellen und damit hausieren gehen oder das auch irgendwie verkaufen und
promoten. Ja, ganze Videos auf YouTube zum Beispiel, so Geschichtsvideos, gibt es ganz viele, ja. Die eben rein von KIs erstellt wurden. So ein Leitland ist hoch, 50, 100.000 Viewer.
Und es wird immer schwieriger.
Und rollt der Roll. Ne? Genau. Die haben aber selber überhaupt nichts großartig beigetragen, außer dass ein paar Prompts geschrieben haben.
Genau, so ist das. Also das ist definitiv auch irgendwie es ist keine ungefährliche Entwicklung. Ich finde, man sollte dem Ganzen trotzdem irgendwie ein bisschen kritisch entgegenstehen und das einfach wirklich beobachten und wirklich sich da ein Bild drum machen. Ja? Und ich bin gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ja? Also ich habe da sehr, sehr gemischte Gefühle dem Ganzen auch wirklich gegenüber. Ja. Und man wird sehen, ob wir uns damit so einen großen Gefallen auch wirklich getan haben.
Aber es wird
haben,
gleich wieder 3D-Drucker, wird auch nicht ein Tätowierer ersetzen.
Gibt's natürlich
so
nicht.
Video sogar, gibt's auch schon so Prototypen. Bekannter hat mir jetzt was geschickt, ne? Wieder so ich meine, ein paar Linien tätowieren, aber schnell schattieren und auf Hautding eingehen. Ich glaube nicht, dass das so
möglich ist. Du kannst da deinen Arm reinhalten und dann scannt er das und dann kriegst du halt ein kleines Design. Ja. Okay.
Und das Neueste ist jetzt irgendeine Farbe, die tätowiert man angeblich und dann fährt man mit einem UV-Stift drüber über die Haut, dann wird sie sichtbar und dann fährst du nochmal mit UV-Stift drüber, dann wird sie wieder unsichtbar. Quasi Invisible Tattoos. Also, ich meine, kann sein, dass das am Mords hoax ist und sich einer einfach da einen Spaß gemacht hat und trollt und auch Instagram-Seiten drum
aufgebaut
hat. Renommierte Tätowierer folgen.
Okay. Thema, bitte. Schräg.
Aber für mich klingt das so nach einer riesen Trollerei. Aber wenn es denn wahr ist, kann ich mir im Leben nicht vorstellen, dass in der EU diese Farbe
jemals bei uns sich, und in Österreich schon
gar nicht. Weil es eine normale UV-Form schon immer verboten
ist. Absolut.
Und eine, die man dann quasi ein- und ausschalten kann. Also, aber ich will jetzt da keine Fake News spreaden. Es könnte auch durchaus eine spaßige, gut gemachte Trollerei mithilfe.
Mir sollte man ein bisschen nachrecherchieren, vielleicht, wie ernst das gemeint ist.
Aber spannend und unterhaltsam.
Oder Leute, die da, vielleicht hast du das einmal gesehen, wo sie so eine Audiospur sich tätowieren lassen und dann
kannst du. Genau, das war vor einigen Jahren ein Trend. Nur, da sind wir eben auch wieder bei der Nachhaltigkeit und der Pigmentexpansion. Ja. Vielleicht kann die App momentan das abspielen, aber in 5 Jahren bin ich gespannt. Oder
wird es
nicht mehr so gut? Klingt's dann außerhalb von der Harmonie oder
ja, es wird, glaube ich, einfach nicht aufhören, dass es immer wieder so eigenartige neue Spülereien geben wird. Ich achte auf das auch gar nicht zu sehr. Das hat so in meinem Arbeitsding einfach nicht so einen großen Platz oder irgendwie so ein,
also,
ist für mich kein wichtiger Faktor. Ich werde weiterhin handgemachte, ehrliche, authentische Tattoos machen und.
Also keine Ein- und Ausschaltbaren sozusagen.
Na, finde ich äußerst schwierig. Aber ja, es gibt für alles irgendwie einen Markt oder irgendwie.
Wobei in deinem Fall vielleicht ist das Trollerei. Wir werden sehen. Ne?
Werden wir uns noch anschauen.
Dann schauen wir, dass wir langsam auf das Finale zusteuern. Das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich dich gerne fragen würde, beziehungsweise dich um eine Perspektive bitten wollte, wohin sich das Tätowieren in den nächsten 5 und in den nächsten 20 Jahren entwickelt und vor allem, wo du dich selber auf dieser Timeline siehst.
Mhm. Ja, gute Frage auf alle Fälle. Ich denke mal, so wie überall ist alles ein bisschen in so Wellen, ja, es geht einmal rauf, es geht einmal runter. Es waren ja auch schon Phasen, vor einigen Jahren hat man gesagt, ja, das sind jetzt gerade so die Top-Jahre im Tätowieren, es ist überall gut gerannt und so weiter und jeder hat viel zum Tun gehabt. Jetzt hat es vielleicht einmal eine Entwicklung gegeben, wo es ein bisschen runtergegangen ist, wo es vielleicht etwas schwieriger geworden ist, jetzt seinen Kalender da ganz viele Monate.
Ich insistiere kurz, ich will gar nicht sagen, dass es zurückgegangen ist. Ich glaube einfach, dass das Angebot viel größer geworden ist.
Richtig, das ist vielleicht das Überangebot. Ja, natürlich, es hat sicher mit dem Überangebot zu tun, aber natürlich, wir versuchen ja alle zu arbeiten und irgendwie genug zu tun zu haben. Und das war sicher schon mal leichter. Ich habe aber das Gefühl, dass das auch gerade wieder besser wird. Ja, also man muss die Dinge einfach nehmen, wie sie sind und einfach aus dem momentanen Bild, was gerade da ist oder aus der momentanen Situation, einfach das Beste machen. Ja, und wenn man das Gefühl hat, okay, es läuft gerade dort oder dort nicht so gut, ja, dann muss ich mich darum kümmern. Ja, dann muss ich meine Hebel in Bewegung setzen und mich darum kümmern, Und eben Stichwort Social Media, ne, wir haben irgendwie auch uns angenähert mit dem, mit der Thematik und es hat definitiv seine Vorteile. Ja, wie das die nächsten 5 Jahre oder noch länger dann ausschauen wird, fraglich. Ja, wenn es jetzt immer mehr Studios werden, dann wird es die halt einfach geben, aber dann weiß ich nicht, ob wir dann alle wirklich...
Auch hier muss ich insistieren, eben weil du vorher gesagt hast, du siehst immer wieder an der Straßenecke quasi eine neue Studie aufploppen, sehe ich genau. Auch am Heimweg, aber ich sehe es dann auch genauso schnell nach 3 oder 6 Monaten wieder leer stehen, die Immobilien verschwinden.
Genau. Ich denke mir so, oder vielleicht eher aus meiner Perspektive jetzt gesprochen, ne, vielleicht haben andere andere Meinung dazu, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das jetzt schon so lange mache, dass ich irgendwie doch schon angekommen bin auch irgendwo in einer ja, gewissen Szene oder in so einem gewissen Bubble, in so einem gewissen Kreis an Kunden. Ich bin einfach dankbar über jeden oder über jede Anfrage, über jedes neue Projekt, wirklich sehr dankbar. Ich freue mich wirklich über den Zuspruch und hoffe, dass das einfach auch so bleibt natürlich und daran muss man natürlich auch selber arbeiten oder man muss, glaube ich, auch bereit sein, ja eben, haben wir vorher schon drüber geredet, flexibel zu sein. Ja? Ja. Man muss sehr flexibel sein auch in der heutigen Zeit und einfach schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Aber ich glaube, man muss trotzdem authentisch bleiben, man muss man selbst bleiben, sich zu sehr da jetzt zu verbiegen, nur um anderen zu gefallen. In Zukunft ist, glaube ich, der falsche Weg. Und mein Weg in dem Ganzen wird, glaube ich, der sein, ich möchte schon auch ein bisschen in eine künstlerische Karriere auch rein, das heißt eben Malerei und vielleicht andere künstlerische Medien, also nicht rein nur Tätowierer bleiben. Ich glaube, es ist wichtig, vielleicht ein, zwei kleine Nebenstandbeine sich aufzubauen, vor allem als Selbstständiger, dass man nicht einfach sagt, ich verlasse mich da jetzt blind drauf, dass das die nächsten Jahrzehnte easy going sein wird. Wird sicher nicht sein und deswegen ja, schlage ich halt auch oder habe ich auch schon ein bisschen andere Wege eingeschlagen. Und vor allem eben mit der Malerei möchte ich mich definitiv weiterentwickeln und eben auch eine kleine Ausstellung gehabt letztes Jahr mit zwei sehr geschätzten künstlerischen Kollegen. Also ich denke, man muss schauen, wie es kommt. Ich glaube, man selber muss einfach schauen, was kann ich tun in der ganzen Situation, um da weiterzukommen und einfach nicht stehen zu bleiben. Und ich glaube, man muss einfach flexibel bleiben und einfach Bock drauf haben auf neue Sachen, auch wenn es anstrengend ist manchmal, sich wieder mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wenn man diesen Drive behaltet, wird man da auch langfristig trotzdem erfolgreich bleiben oder einfach Erfolg damit haben. Und selbst wenn es nur darum geht, dass man irgendwie ja, um die Runden kommt. Ja. Ja. Ich glaube, das ist am Ende des Tages ja. Irgendwie wichtig. Ja.
Ja. Naja, man könnte eigentlich sagen, als Konklusion von dir, dass man wieder zum ersten Themenkreis zurückkehrt. Die Nachhaltigkeit ist eigentlich das, was am Ende vom Tag zählt.
Genau so ist es.
So wie generell im Leben, dass man da...
Genau, das ist vielleicht auch so ein Gesatzl, was mir immer wieder sehr in Erinnerung geblieben ist. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Ja. Das ist, mag man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wie philosophisch sehen oder wie auch immer, aber das ist einfach, es stimmt einfach. Ja. Es geht nur, wenn du tust, wenn du einfach nicht davon redest, nicht davon träumst, ja, das möchte ich vielleicht irgendwann machen oder ja, wenn ich dann einmal in Pension bin, dann werde ich meinen großen Lebenstraum erfüllen. Nein, jetzt, es ist jetzt die Zeit. Es ist immer jetzt die Zeit. Ja, im Endeffekt, jetzt da und später. Es geht immer darum, jetzt irgendwie sein Hintern hochzukriegen und einfach aktiv zu sein.
Do it.
Einfach, genau. Nicht zu viel nachdenken und nicht zu viel, alles, was man zerdenkt, denkt man sich wieder, ist das das Richtige? Wenn sich das richtig anfühlt, sollte man seiner Intuition folgen und einfach gehen und einfach vorwärts gehen. Und selbst wenn Leute an irgendwie was reindrucken, ich glaube, ich hätte sonst vielleicht ja auch nie mit dem Ganzen angefangen, wenn ich nicht für mich selber einfach entschieden hätte, okay, das ist jetzt für mich das Richtige. Zu mir haben ja auch Leute gesagt, ja, bist du sicher, dass das was ist? Und das ist irgendwie ja, willst du nicht irgendwie einen gescheiten Job machen oder bla bla bla. Nein, für mich war es mein Weg und ich bin so froh und dankbar, dass ich mich damals nicht beirren habe lassen. Und so sehe ich das natürlich bis heute. Ja. Genau, einfach just do it.
Ja, get it.
So ist es.
Ich würde sagen, das ist von einmal ein recht schönes Schlusswort von dir.
Ja.
Zu dem Ganzen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Und und raussagen magst?
Ja, ich denke, also erstens einmal vielen Dank einmal auch fürs Interview und auch für die Einladung.
Ja, sehr freut gerne, mich wirklich sehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Erscheinen hier, ja, und ins kalte Wasser springen und mir die Premiere zu ermöglichen.
Machen wir einfach, genau, einfach machen. Ne? Wir haben ein, zwei Mal drüber geredet und haben gesagt, passt, rennen wir nicht lang um, machen wir uns einen Termin aus.
Genau.
Und abschließend vielleicht, ja, vielen Dank an alle, die mich da in meinem Weg immer schon begleitet haben und das unterstützt haben, sei es Freunde, sei es Familie, natürlich auch die Kunden. Also wirklich großen Dank an die Leute, die wirklich so motiviert sind und wirklich da mit Hingabe bei jedem Termin erscheinen und wirklich teilweise bis an ihre Grenzen gehen. Ich finde, das ist oft wirklich, man geht den Weg ja irgendwie gemeinsam und lernt sich ja auch kennen dann über die Jahre. Und ich muss schon sagen, das ist für mich schon einer der schönsten Aspekte in dem Job. Ja. Ja. Einfach dieses Gemeinsame halt auch, ja, mit den Leuten. Und ja.
Sehr gut.
So viel dazu.
Ich bedanke mich einmal recht herzlich fürs Zuschauen oder vielmehr Zuhören beim ersten Mal. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten können und auch ein paar Einblicke ins Tätowieren ermöglichen können. Und wenn es euch gefallen hat, ich werde die nächsten Tage wieder einige Nachrichten an Kolleginnen und Kollegen rausschicken und ich wäre da sehr erfreut über Feedback und hoffe dann doch noch einige gute Leute aus der Grazer Region einmal bei mir auf der Couch begrüßen zu dürfen. Da gibt es schon noch
einiges, was sicher sehr interessant wäre, würde
ich
sagen. Ne?
Oh ja.
Und vielleicht führt auch das dazu, dass du da vielleicht die Leute jetzt wieder ein bisschen zusammenführst, auch in solchen Interviews. Vielleicht entsteht da ja irgendwas Nettes daraus oder irgendwie was wieder Gemeinschaftliches. Also ich würde es sehr begrüßen.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Passt. Gut, lieber Claudio, dann danke ich dir recht herzlich.
Danke sehr fürs Interview.
Fürs Erscheinen und nicht weinen hoffentlich.
Nein, natürlich nicht. Und ja, danke
und
fürs Zuschauen.
Wir sind für heute raus.
Genau.
Tschüssikowski.
Schönen Tag noch. Ciao.